guten Tag. Da wir ja letzte Woche was vergessen haben, die sind heute wieder dran.
Kannst du ein Stückchen runter machen?
Letzte Woche haben wir das Ende von Kapitel 2 vergessen. Deswegen gibt es heute das Ende von Kapitel 3 und das Ende von Kapitel 2 in einer Vorlesung. Vielleicht nochmal die Erklärung, warum ich heute wirklich hier wieder bin.
Professor Heiß ist heute bei dem Tag der Fakultätentage, heißt es, glaube ich. Also, wie heißt es, glaube ich, anders?
Hat einen sehr viel sinnvolleren Namen. Das ist mal nicht der Grund, warum der Vorstand des Fakultätentags letzte Woche getagt hat, damit sie sich heute nämlich mit den anderen Fakultätentagen mal zusammensetzen können. Jedenfalls, deswegen stehe ich hier heute und erkläre das Ende von der Kryptographie und noch weitere Ausführungen zu physischer Sicherheit und Datensicherung. Was hatten wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir uns mit Kryptographie beschäftigt. Da fing es halt damit an, dass wir ein einfaches Modell eingeführt haben, so Kryptographie, so V und E, einfach zwei Funktionen, die zueinander passen und halt Ziffertext erzeugen, das halt einfach wiederum in E reingesteckt erfolgt. Den Klartext wiederum. Das haben wir dann halt ein paar einfache Beispiele durchdiskutiert, das Ganze dann halt eben das Modell auch wieder ein bisschen höher gezogen und gesagt, okay, das sind eigentlich eher so parametrisierte Funktionen, wo man auch mal Schlüssel mit reinsteckt. Und schon kamen halt eben bei auch ernsthaften Verschlüsselungsverfahren an, wie IIS und IIS hatten wir heute. IIS war das andere, was wir uns jetzt auch angeguckt haben. Ich hoffe, ihr wisst noch, welche Runden wann in welcher Reihenfolge aufgehoben werden. Nicht? Das ist jetzt die Chance, nochmal nachzuschlagen. Aber wir springen jetzt einfach mal weiter und gehen jetzt zur asymmetrischen Verschlüsselung.
Vielleicht nochmal den Sprung zurück. Da waren wir nämlich
stehen geblieben letzte Woche bei der asymmetrischen Verschlüsselung. Was wir letzte Woche uns angeguckt haben, auch bei den einfachen Verfahren, war ja immer, dass wir eine symmetrische Verschlüsselung haben. Also es gibt eigentlich nur einen Schlüssel. Also selbst bei den CESAR-Verfahren, klar, das ist wieder Schlüssel zum Fair und ein Schlüssel ein anderer, aber wenn der eine Seite nur mit Minus davor oder plus 26 gerechnet, also insofern ist es quasi schon der gleiche. Bei den HPT oder asymmetrischen Verfahren ist natürlich die Idee, dass ich wirklich zwei Schlüssel habe, die sich nicht auseinander herleiten lassen, aber trotzdem die nette Eigenschaft haben, dass wenn der eine ist mit dem einen Schlüssel verschlüsselt, und der andere den anderen Schlüssel drauf anwendet, dass trotzdem wieder der Klartext rauskommt. Also das haben wir halt eben auch wieder einfach eine parametrisierte Verschlüsselungsfunktion, die je nachdem, welche Schlüssel man anwendet, dann in der richtigen Reihenfolge genau wieder den Klartext rausgeben soll. Eine Anforderung letzte Woche war auch noch, dass wir idealerweise hier einfach halber zweimal die gleiche Funktion nehmen, um eben auch einfacher vorwärts zu kommen, vor allem muss ich dann auch keine Aufwendung machen. Welche Schlüssel gibt man in der Sicherheit, weiß ich nicht, welche Schlüssel gibt man frei, weil man das jetzt einmal entscheiden kann. In unserem Fall der rote, das ist halt unser Geheimerschlüssel und der grüne ist der öffentliche, aber eigentlich hätte man so umtauschen können, also insofern, die haben keine spezifischen Eigenschaften, die sie jetzt als geheim oder als öffentlich funktionieren. Dafür sollte man sich daran halten, wie ich das Feed wechseln.
So, ein Verfahren, was das Ganze umsetzt, ist das
berühmte RSA-Verfahren, was, glaube ich, die meisten von euch auch schon mal gehört haben. Zumindest alle, die auch MATI 3 das dritte Mathematik belegt haben, die werden sich sicherlich auch daran erinnern, wie das läuft. Für alle anderen gibt es jetzt hier gleich nochmal eine kurze Zusammenfassung. Für alle, die jetzt diese Sachen sehr spannend finden und von uns sehr stiefmütterlich verhandelt, denen empfehle ich die Kryptographie-Vorlesung bei den Mathematikern. Die sind sehr spannend, die erklären wir halt jetzt auch im Detail, was ich jetzt hier nur skizzieren werde. Ja, so, damit wir jetzt alle auf unserem Stand sind, haben wir hier mal so ein paar schöne Begriffe zusammengefügt. Wir können als erstes mal den Restklassenring definieren, ne? Und das ist halt eigentlich erstmal eine Menge von Zahlen, die wo es eine Addition und eine Multiplikationsoperation drin liegt. Ne? Und wenn man jetzt das Restklassenring bezeichnet, dann kommt man darauf, dass man die Addition als a plus b mal n definiert. Ne? Das Schöne daran ist, dadurch landet halt das Ergebnis von der Addition auch wieder in unserer Menge drin. Also wir haben jetzt nicht so wie bei den natürlichen Zahlen, dass wir da irgendwie nicht mal weiter rausschießen. Bei der Multiplikation genauso, also wir können ja auch wieder so ein spezielles Mal definieren, was sich dann auch wieder innerhalb desselben Bewegungs abbilden lässt. Und schon können wir quasi alle so eine Operation benutzen, wie wir so eigentlich aus den natürlichen Zahlen kennen, nur dass wir in der endlichen oder in der sogar fixen Menge von Werten ankommen. So, für das Plus ist es sogar super, weil da hat man dann eine kommutative Gruppe, weil man kann eigentlich das Plus wirklich genauso anwenden, wie man es aus den natürlichen Zahlen kennt. Bei dem Mal wird es schon ein bisschen schwieriger, weil man bei dem Mal ja üblicherweise, kennt man ja dieses Inverse, ne? Bei den natürlichen Zahlen wird es auch schon schwierig, da kann man auch nicht einfach 1 durch n ausrechnen, das hat man eben auch nur für einige Werte, aber bei den reellen Zahlen hat das schon wieder besser. Und wir wollen aber in unserem Zahlenkonstrukt sowas halt eben auch erlauben und sagen, wir wollen jetzt aber bitte für alle Elemente, die es da drin gibt, auch ein Inverses vorrätig haben. Und dann machen wir halt eben aus unserem Restklassenregeln eine multiplikative Gruppe, indem wir alles rausschmeißen, was kein Inverses mehr hat. Das brauchen wir leider. Das ist Inverse, vielleicht das eine der wichtigen Punkte hierbei. Es ist eben nicht ganz so trivial, wie das hier erstmal aussieht. Ne? A mal b gleich 1, kann man ja immer ausrechnen. Ne? Da muss man einfach nur umstellen, kommt raus irgendwie b ist 1 durch a. Das klappt natürlich nur bei den reellen Zahlen, das klappt nicht in unserem Restklassenring, weil wir wollen ja diese eine ganze Zahl aus unserem Ring, aus unserem Körper am Ende haben und 1 durch 5, ein Fünftel ist eben kein Wert aus unserem Körper.
So, das finden wir jetzt mal an.
Wir führen erstmal noch eine neue Formel ein, nämlich die schöne Eulersche Phi-Funktion. Die Eulersche Phi-Funktion bezeichnet die Menge aller, die Anzahl aller positiven ganzen Zahlen, die zu n relativ phi sind. Also das sind nicht genau die natürlich in unserem Körper am Ende alle drin sind, weil das sind alle die, die nicht einen Teiler haben und damit kein Inverses hätten in unserem Körper. Und wie man sich das relativ auch einfach vorstellen kann, die Formel sieht relativ böse aus, ist aber gar nicht so böse gemeint hier. Man muss sich eigentlich ja nur angucken, welche Pi-Zahlen eine Teiler von unserer Zahl sind. Ne? Wenn man eine ganz normale Zahl hat, können wir den Pi-Faktoren zerlegen. Und dann können wir jetzt einfach alle beliebigen Multiplikationen von diesen Pi-Zahlen rausschließen und der ganze Rest ist alles Teiler. Wer sagt diese schöne Formel nicht aus? Kann man sich, glaube ich, auch noch sehr leicht vorstellen. Was man sich dann aber auch sehr leicht vorstellen kann, ist, dass das natürlich sehr kompliziert zu berechnen ist. Weil ich natürlich erstmal die ganzen Pi-Zahlen hier ausklamüsern muss. Und dann kommt man eben vor allen Dingen auch drauf, dass das Ganze nicht sehr logisch ist. Also es ist irgendwie, dass es immer mehr werden. Dann haben wir irgendwie mal ein paar Löcher, dann wird es hier wieder als tolle 4 und dann wird es wieder ein bisschen weniger. Also es ist schon eine schöne Funktion, reichen Komplexität da bietet und deswegen nehmen wir die auch gleich als unsere Basis für den Verschlüsselungsalgorithmus. So, die nächsten Sätze werden ja auch relativ klar, wenn wir natürlich eine Punktzahl haben, dann sind alle anderen Zahlen außer der Punktzahl selber, wenn sie selbst teiler fällt, das ist genau die Definition von der Punktzahl. Dann können wir halt auch noch definieren, dass wenn wir diese Punktzahl jetzt einfach mit sich selber potenzieren, dann logischerweise dann nur noch die Primzahlfaktoren, wenn wir sie zerlegen, sind nur die Primzahl selber. Also können wir die da oben in unsere tolle Produktformel einsetzen. Und wenn wir das machen, kommt dann auch nichts weiter raus, als was wir hier die Primzahl hoch minus 1 rechnen. Und das Ganze mit Primzahl minus 1 multiplizieren. Schon wissen wir, wie viele Zahlen unsere Potenz als teilhaftende Zahlen hat. So, und jetzt kommt der spannendste Satz. Der, worauf die meisten schon gewartet haben, nehmen wir jetzt nämlich einfach mal 2 Primzahlen, ne, Pi und Q. Da kann man nämlich auch relativ einfach ausrechnen, wie viele teilhaftende Zahlen es für n gibt, hier Pi mal Q. Das haben wir nämlich auch wieder relativ einfach als Erlegung, 2 Primfaktoren, ne, Pi und Q. Also wissen wir einfach, dass das genau das Produkt ist aus den beiden Mengen von teilhaftenden Zahlen, die wir hier haben. So. Das erläutere ich jetzt auch nicht, warum. im Mathematikhandbuch so sei euch empfohlen, das Wort nachzuschlagen. Es ist aber, es sieht jetzt alles sehr trivial aus, die ganze Idee von dem RFA-Algorithmus basiert aber darauf, dass das nicht so trivial ist, so, solange man nicht G und Q kennt. Klar, wenn ich natürlich das G und Q habe, kann ich ganz einfach G und 1 mal Q minus 1 rechnen, das ist kein Thema. Wenn ich G und Q aber nicht habe, dann lande ich eben doch eher bei der Formel da oben und muss erstmal alle Zahlen durchgehen und gucken, welche Primzahl stecken denn drin in dieser Zahl, um das Phi von n berechnen zu können. So. Nachdem wir jetzt die ganzen Theorien da drin haben, haben wir jetzt diesen tollen Satz von Euler Fermat, der sich nämlich gesagt hat, oder die beiden haben rausbekommen, dass wenn ich jetzt eine Zahl nehme, die jetzt genau in unserem Körper drin ist, Körper waren, wie gesagt, alle Zahlen, die auch wirklich einen Wert haben innerhalb des Klassenringes. Und wenn ich die Zahl mit Phi von n, also n war hier die Basis von unserem Festklassenring, potenziere, kommt genau der Rest 1 Modul n raus. Der Ding ist auch erstmal ein bisschen trivial, werden wir aber gleich benutzen. Und darauf basiert eigentlich dieser ganze RFA-Algorithmus, dass sich diese doch relativ komplexe Berechnung, ne, du müsst euch ja vorstellen, dieses Phi von n, wo ja unser schönes Produkt da gerade eben, sich nach erst mal 1 auflöst, und das werden wir jetzt gleich in unserer Herleitung hier sehen. So, also was machen wir? Wir suchen uns einfach mal zwei Zahlen, x und y, die auch genau divers voneinander sind, also genau 1 als Produkt liefern in den Restklassenring, und dann können wir natürlich passend nach dem Satz und definieren, dass er halt eben auch wie ein äquivalentes 1 finden innerhalb dieses Festklassenringes. Und dann können wir nämlich loslegen mit dem Verschlüsseln. Jetzt greift eigentlich schon vorweg. Beziehungsweise hatte ich dann noch nicht gesagt, das Verschlüsseln selber funktioniert ja so beim RFA-Algorithmus, dass ich m als Nachricht hoch x nehme. Das ist dann der verschlüsselte Text. Und wenn ich das Ganze den verschlüsselten Text nochmal y nehme, kommt theoretisch wieder m raus. Das gucken wir uns jetzt mal an. Gucken wir jetzt hier in der Herleitung. M hoch x hoch y ist natürlich m hoch x mal y. Das ersetzen wir einfach in unsere schöne Formel da oben und klammern ein bisschen aus. Ein m kommt hier wegen m plus 1, das ist das dritte, was hier übrig bleibt. Dann haben wir unser k mal phi von n. Ist also m pro phi von n pro k. Und m pro phi von n hatten wir jetzt ja gerade eben schon gesehen, ist nicht genau 1 in dem Restklassenring. Super, dann bleibt nur noch 1 pro k übrig, mal m, das m hat gleich dieses plus 1 raus. Und 1 pro k mal n ist natürlich m innerhalb des Restklassenrings. Und im Grunde ist wirklich genau der Wert raus, den wir vorne eingesteckt haben. So, das war jetzt der schnelle Durchlauf. Wir haben jetzt eine ganze Menge Annahmen getroffen, weil die einfach mal so sind. Das Schöne an dem RS-Algorithmus ist, die meisten von den Annahmen, die wir genommen haben, eigentlich alle Annahmen, sind eben auch bewiesen. Also schlagt es nochmal nach, weil das kriegen wir sowieso jetzt in der kurzen Zeit hier nicht nochmal dokumentiert. Schlagt es nochmal nach und schaut euch für jeden dieser Sätze an, wo die herkommen und warum die denn jetzt wirklich der Meinung sind, dass x mal y, k mal phi von n plus 1 ist und so weiter. Und dann werden wir feststellen, dass es halt wirklich zauberhafte Weise doch relativ komplexer Ausdruck sich dann halt einfach zu einem m zusammenfällt, zumindest solange man immer alles in dem Restklassenring betrachtet. Genau, das wäre auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Das haben wir hier ein bisschen typografisch schlecht dargestellt, wegen PowerPoint. Das Ganze passiert alles nur innerhalb dieses Restklassenrings. Also es ist hier nicht wirklich eine Gleichheit zwischen den Formeln, sondern halt eine Äquivalenz innerhalb des Restklassenringes. Dadurch passieren halt eben auch noch ein paar Eigenschaften, die ihr euch sicherlich denken könnt, weil ja eigentlich m hoch x nicht gleich n sein kann, außer für 1. So, soweit so einfach. Das war jetzt die ganze Idee hinter dem RFA-Verfahren. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie auch noch zwei passende Zahlen finden. Wir hatten jetzt also schon ein paar Regeln aufgestellt für X und Y. Also wir brauchen einerseits Elemente, die aus dem Körper sind, also die auch wirklich ein Inverses haben. Und X und Y müssen jeweils gegeneinander invers sein, wie ihr schon skizziert habt. Wenn ihr jetzt einfach mal glauben müsst, ist es gar nicht einfach, jeweils Inverses zu finden zu einer passenden Zahl. Nichtsdestotrotz wollen wir das trotzdem machen. Also was machen wir als erstes? Wir suchen uns zwei große Primzahlen, und damit meinen wir wirklich große Primzahlen, damit es sich auch lohnt. Und zwar Primzahlen, die so in den 100-Stellen-Bereich sind. Und die nennen wir Pi und Q. Andere Leute nennen es zumindest nach A und B. Ich weiß ja nicht, dass ihr da durcheinander kommt, aber ich denke mal, das kriegt ihr hin. Pi und Q heißen eigentlich meistens. Das P und Q ist eigentlich quasi unsere Basis des ganzen Algorithmus, weil wir nehmen die beiden, multiplizieren die, kommt das N raus, und dieses N ist eigentlich das, wo man immer auf dauerhafte Weise sagt, ja, es ist halt so schwierig zu faktorisieren. Und das können wir uns jetzt einfach vorstellen, wenn wir so zwei Primzahlen, die haben irgendwie mehr als 100 Dezimalstellen, die multiplizieren wir miteinander, kommt halt irgendwie doch mehr als 200 Dezimalstellen raus. Und jetzt kann man anfangen zu faktorisieren. Und zwar auch noch mit der Annahme, dass es keine kleinen Primzahlfaktoren sind. Also 2, 3, 5 und so weiter. Und 7 fallen schon mal gleich weg. Also insofern kann man da eigentlich nur mit sehr aufwendigen und wirklich manuellen Suchalgorithmen rangehen, um diese beiden Primfaktoren zu finden. So, jetzt haben wir also ein N. Das P und Q. Das N ist nämlich genau unsere Basis für unseren S-Klassenring, den wir uns gerade angeguckt hatten. Für das N können wir uns das Phi von N relativ einfach ausrechnen, weil es halt eben zwei Primzahlen sind. Das ist genau dieses P minus 1 mal Q minus 1. Und jetzt nehmen wir uns einen Schlüssel X. Der Schlüssel X muss jetzt relativ prim zu Z sein. Und zwar warum? Weil wir natürlich ein Element aus unserem Körper brauchen. Und da haben wir schon gesagt, Elemente aus dem Körper müssen halt vielleicht prim sein, damit wir auch ein Gegenstück finden können. Und das ist nicht genau der nächste Schritt. Wir suchen jetzt halt zu unserem X, was wir uns ja eher zufällig einfach mal ausgewürfelt haben, nur halt eben mit der Regel, dass es halt prim sein muss. Suchen wir uns ein Y, was genau X mal Y gleich 1 pro Z ist. Die gute ist, Y ist halt eben am Ende auch relativ prim zu Z, also man kann auch die ersten Y bestimmen, und wenn er links ausknobelt, nimmt sich der erste X. So. Das kann man jetzt einmal ausprobieren. Das ist halt eine der einfachsten Techniken, gerade wenn ihr den Algorithmus nachvollziehen wollt und irgendwelche einfachen Beispiele euch nehmen, wie jetzt Prim 2, 5 und 7 und das einfach mal durchexerziert, dann werdet ihr feststellen, das einfachste ist, X ja, der Hand zu wählen und dann Y dann ausprobieren zu bestimmen. Ja, dann kann man einfach mal alle Zahlen durchgehen und gucken, welche Zahlen man denn jetzt genau nehmen, das 1 Modul Z und dann gucken, welche davon sind durch X teilbar oder welche davon sind das 1 durch X teilbar und dann kriegt man relativ schnell das Ergebnis groß. Das kann man natürlich nicht machen, wenn ich jetzt wirklich meine 200-stelligen Zahlen habe. Deswegen gibt es dann noch eine kleine Hilfsstellung dazu. Das ist genau das Verfahren, das wir glaube ich auf der nächsten Folie haben. Jetzt bin ich jetzt ein bisschen verwirrt.
Nee, das haben wir weggelassen. Das überlassen wir euch zur
selber Suche. Es gibt da ein bisschen abkürzendes Verfahren, das lassen wir jetzt mal hier weg. Da steht es ja. Der erweiterte euklidische Algorithmus ist es nämlich. Und da empfehle ich euch auch, nehmt euch Stift und Zettel, nehmt euch gleich auch wieder das einfache Beispiel mit der 5 oder 7 oder 7 und 11 und exerziert es einfach mal durch. Das erläutert Dinge deutlich besser, als wenn ich euch hier weiterhin irgendwelche mathematischen Würfel aufhaue. Und wenn ihr das mal durchexerziert habt, probiert halt erst diesen Probieralgorithmus aus, der ja, sag ich mal, relativ einfach ist und auch bei einfachen Zahlen relativ schnell zum Erfolg führt. Und vielleicht auch am besten dokumentiert, was jetzt die Eigenschaften von den Zahlen sind und dann halt diesen euklidischen Algorithmus, der ja deutlich geschickter vorgeht und aber auf zauberhafte Weise am Ende die Lösung rausholt. So, jetzt haben wir also unsere x und y bestimmt. Jetzt brauchen wir auch noch eine Anweisung, wie wir damit jetzt umgehen können. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben jetzt immer x und y als zwei Schlüssel gehabt. Das ist natürlich nicht wichtig, weil um das dann mit dem anwenden zu können, ist meine Formel ja eigentlich in Wirklichkeit n hoch x modulo n, beziehungsweise c hoch y modulo n plus n Schlüssel. Also insofern besteht mein Schlüssel nämlich aus zwei Parametern, nämlich einerseits das x und dem n und andererseits dem y und dem n. So, wenn man da jetzt einfach mal so theoretisch drauf guckt, würde man sich jetzt anfangen, den Kopf zu schütteln und sagen, ja, aber in dem n steht doch das Pi und das Q drin. Ne, also wenn er n benutzt und Pi und Q, oder n hat sich ja aus Pi und Q berechnet, aber da kommt jetzt wieder unser Vorteil, dass wir eine extra große, zwei extra große Primzahlen genommen haben und einfach die Hoffnung ist, dass die immer verteilen, ohne uns Sorgen zu machen, dass jemand das in schaffbarer Zeit hinkriegt, n in seine beiden Teile zu zerlegen. Wenn er es schafft, dann haben wir eh verloren, weil dann hat er natürlich, dann hat er sein, hat er das n, hat das x, und dann kann er sich auch hinsetzen und kann das y bestimmen, nämlich auf genau dieselben Art und Weise, wie wir das y bestimmt haben zu dem x, und schon hat er gute Verschlüsselung gekannt. Ja, deswegen hoffen wir einfach alle drauf und fest glauben, dass die Faktorisierung nicht so schnell geht und nehmen geeignete große Zahlen, um das dann noch zu verändern. So, ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich, dass n ist auch wirklich Teil des Schlüssels. Also es sollte halt auch wirklich nicht zu oft wiederverwendet werden, weil man natürlich das Video so gut, ansonsten wenn man vielleicht nicht schnell wieder rausziehen würde, wenn man dann selber mal auf dasselbe n kommen würde. So, wie es läuft, also unsere Verschlüsselung ist halt wieder so eine parametrisierte Funktion. Wir haben einerseits das x und das n. Ja, für den Computer macht es ja keinen Unterschied, ob er dann nur 32 Bit Wert oder 64 Bit Wert da rüber schickt. Und die Berechnung ist dann halt einfach diese schöne Nullberechnung. So, Blocklänge steht hier noch als ein Stichwort. Blocklänge, für einen zu wählen, ist ja erstmal gar nicht so schwierig, weil eine wichtige Erkenntnis bei der Blocklänge steckt schon in den Nullberechnungen drin. Alle unsere Ergebnisse und auch die Eingabe der Modulo n gerechnet. Also insofern darf unsere größte eingegebene Zahl maximal n minus 1 sein. Und da wir immer in Zweierpotenzen denken, muss halt gelten, dass k, die Anzahl der Bits, immer genau kleiner ist als n. Einige Leute gehen da sogar noch ein bisschen weiter und sagen, also ganz große Zahlen hast du natürlich auch keinen Spaß mehr bei RSK. Insofern sagen die dann halt eher, dass maximal die Hälfte gut ist. Aber rein technisch gesehen passen 2k Elemente da rein, solange es halt immer noch kleiner als n ist. Praktisch, selbst für die Anwendung, seid ihr euch natürlich vorher, wenn ihr auch für Blocklänge geeinigt haben und versucht werden, wenn euer n jetzt ein bisschen größer geworden ist, die Blocklänge, dann nehmt ihr das halt einfach. Wenn es kleiner geworden ist als die Blocklänge, dann müsst ihr euch halt ein neues n bestimmen. So. Jetzt haben wir auch gleich mal ein Beispiel für euch durchgerechnet. Hier sind noch diese Ausprobierstrategie dokumentiert. Also, wir haben uns zwei Primzahlen gewählt, die jetzt doch eher noch im überschaubaren Rahmen sind, 11 und 29. Daraus können wir uns das Produkt ausrechnen, das ist unser n, das sind 319. Und wir können uns unser z ausrechnen, was 280 sind. Die Berechnung von n ist ja relativ einfach, die von z auch. Und was halt hier wieder wichtig ist, ganz einfach genug Methoden, man kriegt es halt nicht hin, nur weil man n weiß, sich als z auszuknobeln, ohne dass ich halt vorher n in die beiden Teile hier und hier zerlege. So, jetzt gehen wir links und suchen uns den Schlüssel aus. Wir nehmen einfach mal 3, weil 3 ist garantiert, Prim zu 280. Und jetzt muss man noch passende Werte dazu finden zu unseren 3. Und wenn man jetzt vorgehen kann bei dem Ausprobiermodell, ist einfach, wir haben ja hier nur 280. Die erste Zahl, die genau den Rest 1 von nur 280, das ist die 1. Das klappt schon mal nicht. Die nächste Zahl, die den Rest 1 lässt, ist 281. Jetzt können wir gucken, ob 281 durch 3 die ganze Zahl ist, die eben auch noch kleiner als 280 ist. Ist sie nicht. Gehen halt weiter, nehmen die 561, teilen die durch 3 und diesmal haben wir jetzt eine gefunden, wo genau eine glatte Zahl hinten rauskommt, eine ganze Zahl, 187. Und das ist der genau der Wert ist zu der 3, die wir gefunden haben. Das kannst du jetzt eigentlich theoretisch noch weiterführen, solange bis quasi diese Zahl auch größer als 280 ist. Und wenn wir uns die Mathematik da nicht verarscht haben, dann sollte das eigentlich nicht funktionieren, sondern wir sollten wirklich maximal genau einen Wert ausprobieren. So, also dementsprechend haben wir jetzt unsere Schlüssel definiert. Unsere Schlüssel 1 ist 319 und 3 und der zweite ist 319 und 187. So, also haben wir unseren Klartext 5, den potenzieren wir einfach mit 187 und rechnen den Monomod 319. Das haben wir dann auch hier mal gemacht, das könnt ihr gerne zu Hause nachrechnen. Und Monomod 319 kommt dann halt noch 80 bei raus und die 80, die schicken wir auch auf die Leiter. So, bei einem anderen kommt die 80 an. Als Geheimschluss hat man uns jetzt hier das X gemerkt. Rechnen einfach 80 hoch 3 mit dem Monomod 319. Kommt natürlich noch ein bisschen überschaubare Zahl raus, Modulo 319, das ist ja genau die 5. Und das ist genau das, was wir vorne eingeschrieben haben. Was man aber auch sieht hier, was rein rechentechnisch schon ziemlich gemein ist, ich meine, man muss hier so eine Operation durchführen. Ne? Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir uns letzte Woche angeguckt haben, bei dem PES und AES-Algorithmus, wo es halt am Ende dann nur darum ging, irgendwelche Muster und irgendwelche Sachen hin und her zu schieben und vielleicht ab und zu mal mit X so auszurechnen. Hier muss man wirklich eine der gemeinsten Operationen noch berechnen, nämlich die Potenz ausrechnen. Das kostet halt wirklich ein Zeit Rechenzeit. So, bevor wir jetzt zu dem nächsten Thema kommen, vielleicht noch ein abschließendes Thema. Das erste Abverfahren ist ja wirklich eines der populärsten asymmetrischen Verfahren. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, was ich letzte Woche auch schon angesprochen habe, ist, asymmetrische Verfahren sind ja toll. Also die entlasten uns von dem Problem, dass wir irgendwelche Schlüssel verteilen müssen, die entlasten uns von dem Problem, dass wir irgendwie die Schlüssel geheim halten müssen, weil OpenID ist halt öffentlich und die kann halt jeder benutzen. Wenn unser Spion in fremde Hände gelegt, kostet uns halt nichts, weil ja, die können halt mit unserer Schlüssel eigentlich nichts anfangen. Also irgendwie sind die ganz toll. Ein riesengroßes Problem haben sie, das hat man jetzt gerade bei den ganzen auch gesehen, das ist bei den anderen Verfahren eigentlich ähnlich, die sind wirklich super langsam. Also das sind gar nichts, die sind üblicherweise Dimensionen langsamer als die symmetrischen Verfahren und sie benötigen auch deutlich längere Schlüssel als die symmetrischen Verfahren, um eine ähnliche Sicherheit zu gewährleisten. Allein schon beim RSA-Verfahren kann man es ja relativ deutlich gesehen. Wir können ja halt jeden Schlüssel verwenden, wie beim DES-Verfahren, da können wir natürlich ja jeden Wert der Schlüssel verwenden. Beim RSA-Verfahren waren unsere Schlüssel jetzt ja schon auf gewisse mathematische Bedingungen eingeschränkt und insofern brauche ich schon viel längere Schlüssel, um denselben Suchraum darzustellen wie beim DES-Schlüssel. So, soviel zu den Nachteilen des asymmetrischen Verfahrens. Und jetzt kommen wir mal zu einer Anwendung davon. Und zwar, womit wir uns gerade eben hauptsächlich beschäftigt hatten, war, dass wir sicherstellen wollten, dass wir eine Nachricht durch die Gegend geschickt haben und wenn sie irgendwie zwischendurch abgefangen wird, dass man sie halt nicht lesen kann. Eine andere Anforderung könnte aber auch sein, dass ich halt eine Nachricht durch die Gegend schicke. Und ich möchte halt sicherstellen, dass sie halt wirklich auch von dem Absender abgesendet wurde. Das ist halt eine Sache, Authentizität, und die andere Sache ist halt eben auch, vielleicht kann ich auf anderen Wege sicherstellen, dass die Nachricht wirklich von dem Absender kam, zum Beispiel technische Maßnahmen, aber dann möchte ich auch sicherstellen, dass unterwegs keiner an dem Content lernt. Also, wenn du das geändert hast, wie das Komma in dem Check bereitstellen, dann wegsgerückt hat oder so, sondern dass halt wirklich unverfälscht die Nachricht das Ganze angekommen ist. So, eine Sache, die jetzt sicherlich eher die technischen Informatiker sofort sagen, ja, das ist alles kein Thema, unverfälscht schreibt, prüfen wir das sowieso schon auf der Leitung, da haben wir diverse Checksums da eingebracht. Der Haken ist, ja, es hilft ja nicht so richtig viel, weil ich als Angreifer gibt es ja auch hin, die Checksumme wieder so zu setzen, dass sie zu der Lage passt. Also insofern ist es kein wirklicher Schutz gegen die Prüfung, also gegen die Änderung vom Angreifer.
So.
Hash-Funktion. Hash-Funktion als Begriff ist sicherlich ein von euch bekannt, hier durch Info 3 oder Info 2 gegangen seid. Die Idee von der Hash-Funktion ist ja eigentlich relativ einfach. Genau, der zweite Punkt, wir haben halt irgendwie einen Wert von einer variablenlangen Größe, also sei es ein Java-Objekt, sei es ein Text, sei es irgendwas, und das bilden wir ab in einem Wertebereich, der eine feste Größe hat, also zum Beispiel die Zahl von 0 bis 100 oder in 32 Bitwerte oder ähnliches. Normalerweise benutzen wir zum Beispiel Hash-Tabellen, um halt genau in der Hash-Tabelle einen passenden Platz zu finden, und die Eigenschaft wollen wir jetzt auch zunutze machen, um die Unverfälschlichkeit der Nachricht zu überprüfen. Die Idee ist halt ganz einfach, wir nehmen halt jetzt unsere Nachricht, wir nehmen uns jetzt das Java-Objekt, was in die Hash-Tabelle reinkommt, dann die Nachricht, und machen darüber jetzt einen Hash-Wert, und den Hash-Wert nehmen wir dann einfach irgendwie die Nachricht ran. Und solange zumindest unser Hash-Algorithmus unbekannt ist, würde man jetzt halt über jede Änderung hoffentlich auch den Hash-Wert ändern und damit die, diese angehangene Hash-Wert würde dann halt den fehlschlagen. Und das sind jetzt nicht so genau unsere Forderungen, die wir hier haben. Also wir wollen haben, dass wir einen Hash-Wert oder eine Hash-Funktion haben, dann sollte möglichst nicht investierbar sein. Das fehlt immer als Exkurs da, das sind natürlich ganz andere Anforderungen als an die Hash-Funktion, die man halt nicht bei der Hash-Tabelle verwendet, sondern das sind halt die kryptografischen Hash-Funktionen. Also soll nicht invertierbar sein. Wir wollen also, wenn wir einen Hash-Wert haben, einen haben, den wir zum Beispiel irgendwo abgefangen haben, dann soll nicht die Originalnachricht wiederhergestellt werden können. Das ist am Ende relativ einfach, weil wir einen Text beliebiger Länge aus beliebigen Buchstaben in einen festen Wert einbringen. Und insofern haben wir natürlich viele Originale, die dastehen könnten. Aber wir wollen trotzdem, dass man nicht sozusagen das typische Original auslegt oder dass man vielleicht in anderen Eigenschaften dieses typische Original, dieses Original, was da dran war, wieder herstellen kann. So. Der zweite Punkt ist eigentlich der für unseren Angreifer das Spannende, das wollen wir erst recht vermeiden, dass ich halt eine Nachricht habe, die mit einem Hash-Wert versehen ist und der Angreifer fängt sie ab, ändert sie und er gibt es halt irgendwie die Nachricht so zu verändern, dass sie genau dieselbe Stärke hat. Also das soll unsere Hash-Funktion verhindern, dass sie halt mit zwei Nachrichten exakt den gleichen Hash-Wert ausliefert. Das kommt auch wieder in den praktischen Bereich rein. Natürlich der die Zielmenge unserer Hash-Funktion ist begrenzt, also so viel gibt es garantiert. Zwei Nachrichten mit demselben Hash-Wert, aber es soll halt nicht einfach sein, diese beiden so zu finden, dass sie genau denselben Hash-Wert haben. So, und der letzte Punkt ist sozusagen die Spezialisierung davon. Also, wenn ich jetzt meine Nachricht ändere, dann sollte sich auch der Hash-Wert ändern. Und zwar jedes Bit. Man könnte jetzt zum Beispiel bei den Hash-Tabellen, benutzt man ja gerne diese Moodle-Hash-Funktion. Die ist hier natürlich total ungeeignet, weil am Ende nur die letzten Ziffern, wenn man echt mal Moodle 100, das sind ja die letzten beiden Dezimalziffern, die da betrachtet werden. Der ganze vordere Teil ist egal. Und insofern würde das schon gegen die Regel verstoßen. Aber natürlich ist es auch relativ einfach, eine zweite Nachricht zu finden, die dieselben Hash-Tab produziert, indem man einfach letztes Mal jetzt vergleicht das, wie vorne zu verändern.
Das fordern wir jetzt halt eben von der Hash-Funktion, dass sie all das uns verhindert oder beziehungsweise
zumindest so ein Angreifer sehr schwer macht oder nicht einfacher macht, als wir ausprobieren, herzustellen. So. Ja. Dazu zwei Verfahren, die wir kurz vorstellen wollen. Das eine ist der Secure Hash Algorithm Nummer 1. Der halt eben ähnlich wie der EES und AES ein Standard von dem NIST-Institut ist. Und die Idee hierbei ist, also am Ende kommt so 160 Bit langer Hash-Wert raus. Aber die Hauptidee ist, wir nehmen halt diese Inputmenge, zerlegen die wieder in Blöcke, also die auch wie man verschlüsselt, wo wir Blöcke definiert haben. Und diese Blöcke werden jetzt ein Block nach dem anderen verarbeitet und die Ausgabe von dem ersten Block geht in die Verarbeitung des zweiten Blocks rein, der wird verarbeitet, da geht die Ausgabe rein und am Ende, nachdem wir den letzten Block verarbeitet haben, kommt hinten raus ein gehasht werden. Der Vorteil der ganzen Geschichte ist, es skaliert natürlich super auf einer Textlänge, ne? Weil ich kann halt mit beliebiger Blockanzahl kann ich jetzt vorgehen und kann über dasselbe Verfahren anwenden, unabhängig davon, wie viele Blöcke ich habe oder wie groß die Eingabemenge ist. So, innerhalb der Blöcke gehen wir dann halt eben ähnlich wieder vor, wie auch bei den symmetrischen Verfahren, die wir vorgestellt haben. Wir zerlegen den Block in sich selber auch nochmal in Unterwörter und mit denen rechnen wir noch hin und her und vor und zurück und dann kommt wieder ein Wert raus, der halt eben der Input ist für den nächsten Verarbeitungsschritt. So, ja, MD5 ist ein anderes, weit verbreitetes Hash-Verfahren, was ja schon ein Tick älter ist als das SHA-1-Verfahren und ja, man findet eigentlich in der Praxis momentan beide noch relativ aktiv im Einsatz. Es gibt zu beiden schon Verbesserungsvorschläge, die man da einsetzen sollte, aber die werden wir, glaube ich, in der Übung nochmal genau im Detail diskutieren. Die Idee ist ja am Ende auch wieder dieselbe. Wir haben unsere Blöcke, die zerlegen wir. Die Blöcke zerlegen wir in Unterwörter und das Ganze geht so durch. Vielleicht als Grundidee, diese Block-Idee ist eigentlich bei den meisten Funktion wiederzufinden, dass ich halt meine Text in Blöcke zerlege und dadurch halt gerade diese Skalierbarkeit auch für die Mengen erzeuge. Ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich, dass ich dann aufpassen muss, dass ich die zwei Blöcke nicht gegenseitig aufhebe. Ne? Also, dass ich halt nicht sowas machen kann, ich ändere in meinem Block was, was halt genau eine definierte Änderung in der Hash-Funktion hat und ändere in dem anderen genau das Gegenteil und durch das hintereinander verketten. Erzeuge ich quasi wieder denselben Hash-Wert. Das sind nämlich genau die Angriffe, die gegen die beiden Verfahren auch sehr aktiv erfolgreich waren. So, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, was man ja auch als quasi die Kenngröße von dem Hash-Verfahren nehmen kann, ist die Größe des Hash-Werts, den sie erzeugt. Wenn die Hash-Funktion ideal ist, dann sollte halt eben die Suche nach diesem Problem, die wir hier definiert haben, relativ einfach zu bestimmen sein. Also es soll diese Invertierbarkeit, also wenn ich halt einen gegebenen Hash-Wert habe und dazu eine Nachricht suche, ist er natürlich dadurch beschränkt durch die Zweierung die Größe der Hash-Funktion, weil ich einfach alle Hash-Funktionen ausprobiere und alle möglichen Felder abbilde und für diese Gleichheit ist das halt nur noch die Hälfte, was aber an einem mathematischen Problem liegt. Und insofern ist das quasi so eine Basiseigenschaft von der Hash-Funktion, dass wenn ihr nicht noch einen anderen Fehler habt, dann ist quasi die Größe von der Hash-Funktion das Ausschlaggebende. Und jetzt kommen wir noch wieder zu dem Punkt, wie auch bei den symmetrischen Verfahren, wo das auch so die ausschlaggebende Größe sei, da ja auch so die Schlüsselgröße. Natürlich haben die alle so ihre Wachs, insofern kommen die auch deutlich kleinere Sicherheits- Hash-Wert-Länge nimmt. So, nachdem wir zum Hash-Wert drangehangen haben, haben wir eigentlich mit dem Hash-Wert immer noch dasselbe Problem wie mit unserem CRC an dem TCP-Paket hinten dran. Das kann man jetzt eigentlich, wenn ich das Hash-Verfahren kenne, relativ simpel austauschen. Also was ich jetzt einfüge, ist eine kryptografische Prüfsumme. Und das mache ich so, indem ich halt wieder ein Geheimnis einfüge, was wir beide haben. Also der Sender hat und der Empfänger hat das Geheimnis, das ist die Schlüsseleintrag. Und was ich mache, ist, ich nehme die Nachricht, ganz halt am einfachsten, stecke ich die ganze Nachricht, verschlüssel die, pack die hinten ran an meine Originalnachricht und die kommt dann halt hier hinten an und der Empfänger hat halt diesen Geheimschlüssel auch wieder, kann beides packen und oder kann hat die Originalnachricht, hat die verschlüsselte Nachricht, kann die Entschlüsselung und kann den Buchstaben vergleichen, wenn es irgendwas geändert hat. Das Ganze kann man natürlich jetzt ein bisschen geschickter machen, wenn man nicht die ganzen Nachrichten hier dran hängt, um den doppelten Aufwand zu haben, sondern jetzt kommt mit der Hash-Funktion ins Spiel. Ich nehme jetzt einfach eine Hash-Funktion, packe halt nicht M hier unterwegs, sondern ich packe da halt eben hier meinen A-Fachchen rein, das verschlüssel ich, das schicke ich auf die Leitung und dann wird das Ganze deutlich effizienter.
Und das ist dann eigentlich die Gesamtidee von unserem kryptografischen Prüfsystem.
Die kryptografischen Prüfsummen hatten ja eigentlich jetzt eigentlich noch einen großen Nachteil, den wir auch bei der symmetrischen Verschlüsselung hatten. Wir brauchen jetzt ja wieder so ein gemeinsames Geheimnis auf beiden Seiten. Und jetzt gucken wir uns erstmal den Unterschied an, dann kommen wir zu dem Problem auch gleich noch. So, wenn wir uns eine normale Unterschrift angucken, wenn wir eine Unterschrift haben, die jemand so auf dem Blatt Papier runtergemalt hat, dann hat hier diverse Eigenschaften. Das fängt damit an, dass meine Unterschrift, solange sie nicht halt allzu kryptisch ist, nicht schriftieren kann. Also ich kann halt lesen, wenn ich unterschrieben habe, kann man halt vielleicht mit viel Fantasie als Schneider da drin lesen und kann dann laufen. Dass ich mein Objekt in der Transaktion gegeben habe, oder man kann halt eben die Unterschrift von Kiefer Reis lesen und dann kann man halt sehen, dass er sein Objekt dazu gegeben hat. Das klappt aber halt nicht, klappt bei natürlichen Unterschriften schon selten genug. Bei einem technischen, wie den wir gerade vorgestellt haben, klappt das natürlich schon nicht mehr. Aber wenn ich den Schlüssel nicht habe, kann ich nicht reingucken, obwohl ich eigentlich gar nicht, welcher von meinen Kommunikationspartnern das jetzt war. Was üblicherweise eine Haupteigenschaft von dieser Unterschrift habe, sind die nächsten beiden Punkte. Also ich als Unterschreiber zertifiziere, dass das Dokument wirklich das Dokument ist, worauf wir uns geeinigt haben, zum Beispiel in einem Vertrag, oder ich unterzeichne halt eben den Vertrag. Oder ich habe eigentlich auch quasi mit der Unterschrift akzeptiert, dass das Ding jetzt ein bisschen höhere Bewertung hat als das, was wir uns vorher unterhalten haben, also wirklich einen aktiven Akt. Ja, ich unterschreibe jetzt den Kaufvertrag für mein Zeitungsabo, im Gegensatz zu 80 Zeitungen ist ja sehr spannend. Und genau dasselbe wollen wir natürlich jetzt auch im Digitalen haben, dass wir so eine Unterschrift runterbekommen. Problem Nummer 1 ist, wir müssen halt die Leute irgendwie eindeutig identifizieren. Das ist bei der Papierunterschrift ja schon schwierig genug, dass man da wieder rauskriegt, wer denn da jetzt den Schlüssel runtergesetzt hat. Das ist bei der digitalen Unterschrift ja aber noch komplizierter, weil wir jetzt hier irgendwie über ein offenes System, wie das Internet reden, wo ja jeder irgendwas unterschreiben kann. Also insofern können wir jetzt hier anfangen, ein bisschen mehr System reinzubringen und halt auch eine eindeutige Identifikation der Person zuordnen. Das nächste ist ja eigentlich mit der wichtigste Punkt. Wir reden jetzt hier von digitalen Dokumenten. Bei so einem Papierdokument sieht man vielleicht die Modifikation der Laufbänder, wo jemand die Unterschrift abschneidet und auf ein anderes Blatt Papier raufklebt. Wenn er das dann nicht sehr geschickt macht, sieht man es ja offensichtlich. Wenn er es geschickt macht, sieht man es auch ein bisschen schlechter. Aber auf jeden Fall ist es halt da noch eine richtige Papiermodifikation, die man vielleicht nachweisen kann. Bei einer Datei weiß man nicht, ob die jetzt irgendwie gerade von einem Angreifer zusammengefügt wurde oder ob die halt wirklich von demjenigen, die jetzt abgeschickt hat, so zusammengefügt wurde. Und der letzte Punkt ist ja auch schon bei Papiersachen oft genug ein Problem. Ne? Da hat man ein Formular ausgefüllt und eigentlich, wenn der auch die Unterschrift darauf liegt, dass plötzlich einer anfängt, da vielleicht seine Brötchen zu setzen und euch noch mehr Zeit des Abos runterzujubeln, nachdem ihr unterschrieben habt. Das wollen wir natürlich bei unserem digitalen System auch vermeiden, dass man also das Dokument jetzt nochmal ändert, nachdem ihr unterschrieben habt. So, der letzte Punkt wird eigentlich mit der komplizierteste. Die sorge ich dann jetzt dafür, dass wenn jemand was unterschrieben hat, der auch wirklich nicht abstreiten kann, dass er das unterschrieben hat. Was natürlich beim Papier auch schon kritisch genug ist, da setzt man dann halt irgendwelche Graphologen ran, die dann halt irgendwie versuchen rauszukriegen, dass er mit Kürze, was da jetzt halt auf Blatt Papier ist, schon sehr große Ähnlichkeit hat mit den Kürzen, die man normalerweise auf Blatt Papier schreibt. Aber schwierig genug ist das Thema daher auch. So, wir hatten jetzt ja uns gerade schon unsere schönen asymmetrischen Verfahren angeguckt. Asymmetrische Verfahren haben wir auch diesen Vorteil, dass wir diese Sender-Empfänger-Beziehung ein bisschen aufgeweicht haben. Das heißt, also Sender-Empfänger nicht vorher einen Schlüssel ausgetauscht haben oder vielleicht einen Gruppenschlüssel besitzen müssen, wo dann die Gruppe fest definiert ist, sondern wir konnten jetzt einfach, jeder hat da seinen persönlichen Schlüssel und dafür gibt es halt die privaten, die öffentlichen. Und genau dasselbe wollen wir jetzt hier einfach auch wieder verwenden für unsere digitale Unterschrift. Bisher hatten wir eigentlich nur diese Einleitung damit in Kraft gesetzt. Jetzt wollen wir genau das andere umsetzen. Wir wollen in Kraft setzen, dass wirklich ihr diejenigen sind, die dieses Dokument abgeschickt haben. Und das sichern wir jetzt eigentlich auf eine relativ triviale Art und Weise ab, dass wir nämlich die Operation, die wir uns gerade angeguckt hatten, ne? Vorhin war der rote Schlüssel hier, der grüne hier. Also was wir jetzt einmal machen, ist, wir nehmen unseren Klartext, so wie er gekommen ist, nehmen ihn entweder als Ganzen und verschlüsseln den mit unserem privaten Schlüssel und schicken den jetzt auf die Reise. Und jeder, der den empfängt, kann ihn entschlüsseln. Weil jeder hat Zugriff auf unseren öffentlichen Schlüssel. Jetzt kommen wir auch nicht zu diesem Feature, dass wir Fair- und Entschlüsseln sind genau das Gleiche. Also jeder hat unseren öffentlichen Schlüssel, kann unsere Nachricht abfangen, kann die entschlüsseln und stellt fest, wie die Nachricht ist. Er kann aber nicht nur diese Nachricht abfangen, sondern unter der Annahme, dass unser geheimer Schlüssel wirklich geheim ist, kann er davon ausgehen, dass niemand anders außer uns in der Lage war, eine Nachricht in der Art und Weise zu verschlüsseln. Das ist dann halt der große Vorteil von dem RSA-Verfahren. Identität haben wir dann schon geklärt, dass man halt am Ende, um diese Operation durchführen zu können, irgendwo den öffentlichen Schlüssel herbekommen muss. In diesem öffentlichen Schlüssel kriegt man dann eigentlich diese Zusatzinformationen über die Identität des Absenders raus. Solange das halt insgesamt irgendwie vertrauenswürdig ist, natürlich kann jetzt immer noch jemand einfach die Key generieren, bevor reinschreibt, der Key gehört zu Jörg Schneider und damit verschlüsselt seine Nachricht und mit diesem gerade generierten privaten Schlüssel schickt ihn auf die Leitung und wer jetzt halt bei dem Key-Server nachfragen würde, würde halt als Antwort kriegen, ja, das ist der Schlüssel von Jörg Schneider, aber das ist halt mein Schlüssel. Also insofern kommen wir hier schon wieder quasi zum Metaproblem, wie wir es denn jetzt sehen, dass unsere Schlüssel, so wir denn sie erst einmal ausgetauscht haben, auch wirklich die Schlüssel sind, die zu den einzelnen Leuten gehören. So, das war jetzt nochmal der... Springen wir erstmal nach vorne, nämlich zu den Public Key Infrastructures. Das sind wieder die Lösungsgrenzen. Wir brauchen unsere Public Key Infrastructures auch, die halt eine, ja, erstmal diese aufbewahrte Schlüssel besorgt, weil das ist ja schon mal ein technisches Problem. Also, wenn ich jetzt irgendjemandem aus rein eine E-Mail geschrieben habe, dann muss er ja in irgendeiner Art und Weise an meinen Schlüssel rankommen, damit er meine E-Mail überhaupt entschlüsseln kann oder beziehungsweise diesen Message Authentication Code entschlüsseln kann. Andererseits, das ist nicht nur für die Unterschrift wichtig, das ist auch wichtig, wenn derjenige eine verschlüsselte E-Mail schicken will, muss er natürlich auch vorher erstmal den Schlüssel unterher kriegen, brauche ich also einen Server für. Und dann habe ich sozusagen wieder mein Metaproblem. Ich muss halt diese Schlüssel, die ich da auf diesem Server drauflege, die selber authentisiere ich dann auch wieder nochmal. Das mache ich dann dadurch, dass halt eine Instanz, eine vertrauenswürdige Instanz, wiederum einen privaten Schlüssel hat. Mit diesem privaten Schlüssel halt eine Signatur hinten an den Schlüssel anhängt und mit dieser Signatur garantiert, okay, der Schlüssel gehört jetzt zu demjenigen, der da drin steht oder den ich jetzt hier gerade eingeschrieben habe. Und jetzt kommen wir wieder zum nächsten Metaproblem, ja, woher wissen wir denn jetzt, dass dieser private Schlüssel, den da diese Zertifizierungsstelle benutzt hat, auch wirklich der Zertifizierungsstelle gehört? Insofern gehen wir dann eine Ebene höher, also braucht man irgendwie nochmal eine nächste Zertifizierungsstelle, die Zertifizierungsstellen zertifiziert. Und man erkennt schon, es ist eigentlich ein Pass ohne Boden. Man geht jetzt eigentlich irgendwann ganz nach oben. Der Trick dabei ist, man definiert einfach mal ein End. Man definiert einfach mal so ein paar Root-Zertifikate, die einerseits halt eben im kommerziellen System die wichtigsten Schlüssel sind, wie zum Beispiel bei VeriSign als eine Firma, die so eine Root-Zertifikate verwaltet, oder eben auch die behördlich aufgehangen werden, wo man dann sagt, okay, das ist halt eben eine Behörde, die Zertifizierungsschlüssel ausgibt und dann halt eben damit Zertifizierungsbehörden wiederum zertifiziert oder ihre Schlüssel halt unterschreibt, dass halt technisch nachprüfbar ist, der ganze Weg von meinen persönlichen Schlüssel über also bei meinem S-Mail-Schlüssel kann man es jetzt relativ gut implementieren. Mein persönlicher S-Mail-Schlüssel ist von der TUB-E-Mail-CH ausgestellt. TUB-E-Mail-CH ist wiederum zertifiziert von der TU Zertifizierungsstelle, die leider quasi nur von den DFN zertifiziert ist oder so. Aber das ist dann halt der Weg, wie ihr nachvollziehen könnt, dass mein E-Mail-Zertifikat auch irgendwie mir gehört und nicht irgendjemand anders, der in der Welt rumspringt. Ein Problem an der Stelle ist auch, also Ausstellung, klar muss man sich halt überlegen, wie man es macht. Zum Beispiel bei unseren E-Mail-Zertifikaten in der Corona ist es so, dass man wirklich live vor Ort heruntergehen muss, zu den Kollegen oder Google mit einem Ausweis und sich richtig ausweisen muss, dass man der Mensch ist, der man vorgibt zu sein. Damit erzeugt man natürlich ein gewisses Vertrauen in diesen Schlüssel rein. Muss man nicht machen, kann man natürlich auch irgendwie ein bisschen locker handhaben, bloß dadurch ist natürlich die Missbrauch dieser Zertifizierung dann für und fort geöffnet. Also ob man natürlich ein geeignetes Verfahren der Ausstellung, was sich halt eben auch nicht mit ihm zu brauchen lässt. Gültigkeitsdauer ist ein Problem. Die werden natürlich hier in dieser Uni verweilen. Insofern sollte sich die Uni Gedanken darüber machen, rechtzeitig mein Zertifikat auslaufen zu lassen, dass ich nicht weiterhin E-Mails im Namen der Uni rumschicken kann. Und vielleicht, falls Sie mich schon früher rausschmeißen, sollte sich auch im Kopf machen, wie Ihnen das jetzt sehen, dass Sie mein Zertifikat vor Ablauf der regulären Zeit ungültig erklären, dass ich halt eben nicht immer noch ein bisschen rumschreiben kann, aber nicht mehr rausgeschmissen habe. Das ist natürlich ein Problem, ne? Wenn wir jetzt an zum Beispiel die ersten beiden Punkte, lässt sich technisch machbar, Möglichkeitsdauer, kann ich halt auch irgendwie mein Zertifikat einschreiben, und sagen, also ich zertifiziere, der Schlüssel ist in Ordnung bis zum 01.01.2010 und am 01.01.2010 muss ich dann wieder runtergehen zu Google und quasi das Zertifikat verlängern lassen. Das ist ja kein Thema. Das Problem ist dann, wenn wir jetzt wirklich früher aufhören, ist mein Schlüssel natürlich schon in der Welt verteilt. Und jeder, der in diesen Schlüssel reinguckt, stellt fest, ach, da steht der 01.01.2010, super, der gilt ja noch. In Wirklichkeit gilt er aber nicht mehr. Und dafür braucht man dann halt eben auch wieder Techniken, um halt eben Rückrufe zu regeln, zum Beispiel mit Rückrufservern, wo man dann nachfragen kann, ich habe hier so einen Schlüssel, da hast du gesagt, der ist von dir, gilt der überhaupt noch oder gilt der Unterschrift überhaupt noch oder nicht. So, dazu gibt es auch einen Standard, X509 heißt das gute Ding. Und da sind natürlich diese ganzen Vorgehensweisen bezüglich Hierarchien und auch gerade diesen Rückruf und so weiter definiert.
So, jetzt springen wir wieder zurück. Wir waren nämlich bei dem Punkt, dass man das Ganze natürlich kombinieren kann. Ich denke mal, das ist sicherlich klar. Was ich machen kann, ist, wenn ich halt nicht nur nachweisen will, dass die Nachricht wirklich von mir ist, sondern gleichzeitig auch noch haben will, dass die Nachricht verschlüsselt ist, also nicht von mir gelesen werden kann, werde ich als erstes die Nachricht also mit meinem privaten Schlüssel verschlüsseln. Damit kann sie ja nur noch von mir sein. Als nächstes, dann werde ich sie mit dem öffentlichen Schlüssel meines Empfängers verschlüsseln. Damit kann sie dann halt nur noch er öffnen. Und er muss dann halt genau das Umgekehrte machen. Er muss jetzt seinen privaten Schlüssel anwenden, um die Nachricht halt zu öffnen, sodass quasi den ersten Umschlag aufmachen und als zweiten Umschlag muss er dann meinen öffentlichen Schlüssel anwenden, um den zweiten Umschlag aufzumachen und dann hat er die Nachricht, die unterwegs niemand außer er lesen konnte und niemand außer mir schreiben konnte.
So denn unsere privaten Schlüssel nicht abhanden gekommen sind.
So, dann gibt es hier nochmal so einen Standard, der genau diese Vorgehensweise beschreibt, der halt SA1 als Hash-Verfahren benutzt und das Ganze dann mit einem asymmetrischen Verfahren, ich muss jetzt mal nachgucken, es gibt nicht genug Verfahren, die noch symmetrischen arbeiten, nein, der arbeitet auch mit einem asymmetrischen Verfahren, mit einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren dann absichert.
So. Das waren die PKIs.
Und damit sind wir auch schon am Kryptografieende angelangt. Hier nochmal so einen ganzen Haufen netter Literatur. Ich empfehle, wie gesagt, gerade insbesondere was den Anteil mit dem RNA-Algorithmus angeht, euch wirklich dringend, nehmt euch ein Stück und Zelle und probiert es einfach aus. Ich glaube, wir haben auch eine Übungsaufgabe zu dem Thema. Also nutzt die nicht zu trivial abzuarbeiten. Das hilft nämlich wirklich massiv, um die ganzen Vorgänge bei dem Verfahren nachzuvollziehen.
So.
Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Also im theoretischen Modell ist es eigentlich egal, ob du jetzt die Nachricht als Ganzes verschlüsselst und auf der anderen Seite entschlüsselst. Das ist aber super aufwendig, weil klar, gerade RSA und Co. sind natürlich sehr komplex. Also insofern macht es halt mehr Sinn, erst den Hash-Algorithmus anzuwenden, der halt einen kleinen Wert rauskriegt, den dann halt zu verschlüsseln und dann auf die Leitung zu schicken. Und auf der anderen Seite wendet der halt wieder seinen Hash-Algorithmus an, entschlüsselt es und vergleicht es. Das geht natürlich deutlich flotter und ist eigentlich der geschicktere Weg, ändert aber kaum was an dem, Vorgehensmodell. Also vielleicht, was wir jetzt auch noch nicht erläutert hatten, ist es ja andersrum auch beim Verschlüsseln so, dass ich nicht RSA verwende. Beim Verschlüsseln benutze ich eben auch eine Kombination, das hatten wir ja glaube ich auch noch nicht gerade dabei. Beim Verschlüsseln denkst du dir erst, wo willst du mit dem Zufallsgenerator einen DES-Schlüssel aus oder einen AES-Schlüssel und mit dem verschlüsselst du deine ganze Nachricht und was du eigentlich nur mit RSA verschlüsselst, ist der Schlüssel, den du auf die Leitung schickst. Das ist ja natürlich, da steckst du sehr viel Rechenleistung rein, den musst du halt irgendwie auch schützen. Und dann die andere Nachricht, die ist dann halt mit DES verschlüsselt und der auf der anderen Seite, der kann dann halt als erstes den Schlüssel entschlüsseln und kann dann die Nachricht auch entschlüsseln. Das ist dann aus Performance-Gründen deutlich besser, aber aus theoretischen Betrachtungen und so selten aus.
Ja, nee, es hat noch andere Vorteile. Und zwar, wenn man Nachrichten an mehrere Personen schickt.
Ja, klar, dann kannst du die, du brauchst du den Schlüssel halt nur einmal und kannst ihn dann mehrmals da erst verschlüsselt reinpacken. Dein Hash macht aber keinen Unterschied. Außer wenn du die Nachricht von mehreren Leuten unterschreibst, dann hast du da wieder einen Vorteil, weil du musst den Hash nur einmal erzeugen.
Man kann die Nachricht lesen, ohne die Unterschrift zu
machen. Ja.
Und man kann zurück zum Schlüssel
haben. Genau. Also eigentlich ist das Verfahren, das Ding irgendwie komplett zu verschlüsseln, ziemlich ein Schwachsinn, muss man so sagen, weil es enorme Ressourcenverschwendung ist. Und der Vorteil für die Lesen fehlt natürlich auch. Also für so eine Migration ist das auch nicht so günstig. So, gibt es noch andere Fragen in der Richtung? Dann
hoffentlich mal Professor Weiß ist in der vorletzten Stunde bis dahin gekommen. Holen wir das jetzt irgendwie schnell nochmal nach. Falls Sie noch weiter zurückspulen sollen, dann könnt ihr jetzt Einspruch erheben. Wenn nicht, fangen wir an. Wir hatten uns vor 2 Wochen, so wie ihr euch noch erinnern könnt, vor der Woche, damit beschäftigt, wie man dann so ein Sicherheitskonzept aufstellen kann. Ganz am Anfang ging es um ein Vorgehensmodell, hatten wir auch in der Übung schon mal drüber diskutiert, und dann hatten wir uns so verschiedene Ecken angeguckt, von wo man denn jetzt potenzielle Gefahren hat, wie man die jeweils einordnet. So, ein großes Feld ist eigentlich so diese physische Sicherheit von Rechenanlagen. Ne? Also wir als Informatiker kümmern uns gerne darum, dass irgendwie ein Software-System voll funktioniert, dass kein unerlaubter Login möglich ist und so weiter. Aber eigentlich nicht spannend oder gefährlich für unseren Rechner ist eben auch der physische Zugriff. Das kann halt eben mit so allgemeiner Umwelt zusammenhängen. Umwelt jetzt zum Beispiel im Wetter, aber auch in den ganzen Leuten, die da ringsherum laufen. Die berühmte höhere Gewalt, die halt von einem Kriegsausbruch bis einfach eine Überschwemmung oder sonst was hingehen kann. Aber halt eben auch, dass man jetzt mit Menschen einfach mal lustige Leute, die aus Versehen gegen den Rechner treten, bis hin zu Leuten, die halt total genervt sind und deswegen absichtlich gegen den Rechner treten, gehen kann. Und gegen beide Sachen sollte man sich halt auch in seinem Sicherheitskonzept Gedanken machen, wie man dagegen vorgeht.
Hier noch ein paar Sachen, in welche Richtung man sich da Gedanken machen muss. Fangen wir mit Umwelteinflüssen an. So ein Rechner steht ja nicht, möglicherweise nicht in einem Reinraum, der super temperiert ist. Das ist quasi eine ideale Lebensform, wie es auch auf den Datenblättern geschrieben ist. Faktisch hat man doch aber immer Staub unterwegs dort. Der Serverraum ist üblicherweise auch nicht leer, der häufig gereinigt wird. Also das ist ein relativ großes Problem im früheren System. War halt auch mal dieser Punkt mit diesen Leseköpfen. Das ist natürlich bei aktuellen Festplatten nicht mehr ganz so kritisch. Aber bei Wechselmedien, wo man halt immer noch einen festen Lesekopf hat und nur zum Beispiel in die Wand reinsteckt, hat man immer noch das
die Gefahr, dass dabei halt eben der Staub zwischen dem Lesekopf und dem Medium gelegt und dadurch dann halt entweder den Lesekopf ganz beschädigt oder zumindest das Lesen schwierig macht. Ja, CDs, DVDs sind davon eigentlich auch mal ausgesprochen. Ein anderes Problem kann sein, dass der Staub sich dann halt, Staub ist in alles Mögliche in der Luft, das kann auch leicht sein, wenn er sich auf die Leiterbahn geeignet schlägt, kann er da irgendwelche Brücken schlagen, kann irgendwelche Kapazitäten erzeugen, die er eigentlich der Designer nicht vorgesehen hat. Und bei so modernen SMD-Bauteilen sind halt schon sehr enge Bahnen, die nebeneinander liegen, wo wirklich nichts, keine Kapazität dazwischen herrschen sollte. Ein anderer Punkt dabei ist, der aber auch oft genug übersehen wird, ist auch die mechanische Belastung. Die, denke ich mal, alle von euch, die schon mal ihren Rechner selber aufgeschraubt haben, kennen. Der Lüfter läuft deutlich runter, nachdem man ihn vom Staub befreit hat. Das kann natürlich so ein Rechner, der 10 Jahre im Serverraum steht, kann dem genauso passieren und umso leichter kann es dann halt passieren, dass der Lüfter ausfällt und dass dann dadurch halt auch noch weiterer Schaden entsteht oder zumindest der Rechner deaktiviert wird für kurze Zeit. So, ja, die optimale Idee ist natürlich so ein staubfreier, toller Reinraum für euren Server. Den werdet ihr nicht genehmigen von eurem Chef. Andere Ideen sind dann darauf zu achten, dass eben auch Serverräume, die jetzt nicht von Menschen benutzt werden, aber trotzdem auch in den Bundesplan aufgenommen werden, dass man halt eben Luftfilter zum Beispiel in so Schränken einbaut, dass die dann halt auch ab und zu immer wechselt und nicht nur Profilaktik dann einmal einbaut und dann immer zustinken lässt. Und dass man halt eben ab und zu mal auch wirklich seine Hardware reinlegt. Das klingt ein bisschen affig, aber ich denke mal, die meisten von euch, die schon mal so einen Rechner aufgeschraubt haben nach 5 Jahren Betriebszeit, sagen sich, jo, da sollte man vielleicht auch einmal mehr machen, den Rechner reinlegen. Ein anderer Punkt, zum Beispiel der Punkt Datenblätter. In den Datenblättern steht dann meistens immer so eine schöne Zahl. Oh ja, das Ding arbeitet optimal in den Temperaturbereichen. Die sind jetzt hier noch relativ hoch angegeben. Aktuelle Prozessoren mit ihren Standardlüftern haben wir teilweise noch viel engere Fenster vom Temperaturbereich, die sie als akzeptabel ansehen. Das kann auch relativ schnell rausgehen. Das kann halt in die Einrichtung sehr schnell rausgehen. In unserem breiten Grad wird der Winter doch schon mal kälter als 10 Grad. Und es kann auch in die andere Richtung rausgehen, dass wir mehr als 30 Grad im Büro haben. Und dass ihr eben nicht nur durch die Sonne, sondern durch zusätzliche Maßnahmen, der das euch auch abwärmen unter Rechnern, die Temperatur signifikant erhöht und dann eben zu Problemen führt. Ein Punkt dabei ist, was man häufig berücksichtigt, ist halt eben diese Übertemperatur. Ne? Also so Klimatisierung von so Serverräumen ist eigentlich so ein Standardthema, wo man sich oft nicht so viel Gedanken macht, ist halt die Untertemperatur. Wenn ich halt so einen WLAN-Access Point hier in irgendwelchen Fluren sonst wo drin hänge, dann ja, kann der auch mal einfrieren. Im schlimmsten Falle. Im besten Fall kann dann auch einfach nur die Temperatur zu niedrig sein. Und insofern sollte man an einer Stelle immer darüber nachdenken, also ist denn jetzt auch vor Ort wirklich geeignet von der Temperatur her, dass der immer die Temperaturen hält. Ja, warum ist das Ganze so wichtig? Weil ganz halt wichtig ist, ja, mit der Hochtemperatur, so ein Ding erzeugt einmal Wärme. Also eigentlich produziert er ja nur Wärme und nebenbei rechnet er auch noch was. Und insofern potenziert sich die Energie ja immer weiter in dem Raum. Und eine andere Sache ist, dass wir ja auch einen ganzen Haufen mechanische Teile drin haben und die mechanischen Teile dann natürlich sich durch die Erwärmung verändern und dann zu groß werden, zu klein werden, die Lattenköpfe crashen oder andere Sachen, unschöne Dinge passieren. Ja, beim Thema Klimatisierung. Das Schöne daran ist, die kann man relativ gut ausrechnen und das sollte man auch regelmäßig machen. Das ist auch ein oft gefundenes Phänomen, dass man irgendwelche schönen Serverräumchen hat, wo so eine kleine Klimaanlage drin steht, als das damals noch eingerichtet wurde, statt dann irgendwie 2 PCs, die fleißig vor sich hingerechnet haben. Inzwischen sind da so ein paar mehr andere dazugekommen und plötzlich steht da so ein Schrank mit 20 1AE-Geräten drin und dann kann ich die Klimaanlage am Ende. Also deswegen, ich vergesse an der Stelle auch immer wieder, wie bei allen Sachen vom Sicherheitskonzept, immer wieder nachrechnen, ob denn die Annahmen, die man da getroffen hat, auch wirklich immer noch gelten. So, Feuchtigkeit, ja, ist halt wieder genau dasselbe, ne? Wenn man das mit draußen aufhängt, kann das ganz schnell in die Hose gehen, das ist vielleicht vielleicht eben doch feuchter ist, als man es vermutet hat, und auch in Räumen, wo halt ein ganz Haufen Menschen drin ist, kann er plötzlich umschlagen, gerade wenn eine kleine Klimaanlage drin ist und die Heizung vor sich hin oder. Deswegen an der Stelle sollte man auch auf einige Messungen achten und halt eben vielleicht, wenn dann halt eben die Idee auch mal zwar nicht ganz draußen, aber halb draußen hängt, dann sollte man vielleicht auch eher für die Außenvariante tendieren, um da besser abgeschützt zu sein, die vielleicht ein bisschen mehr Variationen hat. Der letzte Punkt klingt auch ein bisschen trivial, aber vielleicht so als der Punkt für die Leute, die ja, ihre Systeme auch mal so im Mittelfeld-Umfeld anwenden oder so hier im Umfeld. Vibration, jeder Stecker ist schon mal rausgerutscht und wenn ich halt ein sehr stark vibrierendes Umfeld habe, dann sollte man halt den Steckverbinder auch entsprechend wählen. Das ist halt immer heute gerade ein Problem, der früher halt irgendwie spezial Gerätchen zusammengebaut wurde mit Spezialsteckerchen, die halt auch wirklich in entsprechenden Umgebungen eingepasst waren, die man ja heute immer mehr zu Standardkomponenten. Und da ist dann halt so ein kleiner Ethernet-Stecker mit so einem kleinen Kasten mit mittig dran, vielleicht nicht mehr so das geeignete, was dann auch so eine große Gürtel in Maschine vor sich hin arbeitet. Deswegen sollte man da auch mal wieder darauf gucken und nicht nur gucken auf den Preis und die Standardkomponenten, sondern sich auch überlegen, ob man vielleicht wieder zum Beispiel noch besonders absichern muss, dass der Stecker irgendwie rausrutscht oder dass, wenn der Lift vielleicht doch eingedrückt wird, man halt vielleicht noch irgendwie einen Halt-Mechanismus hat, dass der Stecker nicht länger ins Rutsch rutscht. So. Erstmal noch den letzten Punkt, die berühmten Bugs in der Maschine drin, sind heutzutage eigentlich auch immer noch relevant, sollte man jetzt auch wieder gerade im Outdoor-Einsatz berücksichtigen, dass da vielleicht auch Tiefen mit reinkrabbeln können. Das ist nämlich jetzt auch gerade eine sehr schwierige Abwägung, macht man die Wette zu klein von der Maschine, ja, wird sie zu heiß, macht man die Wette zu groß, gehen jetzt die Tiefen rein. An der Stelle hätte ich euch hier gerne noch ein bisschen rein. Aber ich denke mal, die meisten von euch haben es auf den diversen Witzseiten schon gefunden, mit diesem tollen Rattenskelett in diesem Rechner. Also es kann auch schön passieren, dass auch die Tierchen reinwandern und vielleicht auch nicht wieder rauskommen. So, und der mittlere Punkt ist eigentlich so Hauptschaden, zumindest hier bei uns an der Universität, Speise und Getränke. Man vermutet es gar nicht, wie viel Schaden Unheil man damit anrichten kann. Das fängt halt wirklich mit der unsachgemäßen Gebrauch an, was vielleicht auch gar nicht mal so unsachgemäß ist. Ich meine, ich kenne alle die Tastaturen drüben im Mac-Gebäude bei den etwas älteren Rechnern. Die Leute daran haben sich nicht Mühe gegeben, die Drecke zu machen, sondern es ist einfach so passiert. Und demzufolge sind auch einige von den Kontakten relativ schnell hin. Das Gleiche kann halt auch passieren, dass wenn ich halt irgendwelche Getränke auf meinem Schreibtisch stehen habe und die Struktur auf meiner Tastatur landen oder halt eben auch nicht im Rechner drin landen. Das kann ja aber auch bis dahin gehen, dass da wirklich jemand mutwillig daran geht und ich weiß nicht, ob Professor Heiß eine Anekdote erzählt hat von dem einen Studenten, der irgendwie noch vor zig Jahren seine Abgabe irgendwie zu spät fett gekriegt hat und dann halt einfach so ein Glas Cola in so eine Wachs-Workstation reingehauen hat, das ihn komplett lahmgelegt hat, nicht nur das Ding, sondern komplett Uni-Netzwerk lahmgelegt hat und dann hat es halt einen Schaden, den doch eher Tausende erzeugt hat, um seine Arbeit zu reduzieren. Das kann man natürlich auch immer wieder haben, dass man irgendeinen hat, den man ein bisschen zu doll geärgert hat, und der dann sagt, oh mein Glas Cola, das hat sich jetzt ganz mit dem neuen Rechner. Und das sollte man irgendwie verhindern, wenn man halt zum Beispiel nicht beobachtete Rechner hat, die zum Beispiel gleich so Vandalismus sicher ausstatten, oder indem man halt zum Beispiel ganz klar Regeln aufstellt und sagt, also hier, speichern wir Getränke nicht in den Raum, und dann halt ein relativ einfaches Messinstrument hast, wo man kann einfach reingucken und sagen, ey, du hast ja was da, frag dich mal raus, auch wenn ich dir vertraue, dass du es dir aufgeben wirst, aber schon mal gleich eine bessere Maßnahme, das rauszunehmen. So, was kann auch passieren? Unsere Rechner arbeiten immer noch elektrisch. Insofern können halt auch elektrische Spannungen Schlechtes antun. Eine Sache ist jetzt auch wieder im industriellen Umfeld natürlich sehr häufig dazu finden, so Stromschwankungen, dass dann neben uns die Maschine an diesem Stromkreis läuft und wenn die anläuft, dann zieht das Ding ordentlich. Andere Sache sind Blitzeinschläge. Es gibt noch genug, auch in dieser Gegend der Welt, noch genug Überland, Telefonkabel, wo ein, zwei Blitze einschlagen kann und dann halt eben in der Wohnbuchse, in der Dieselbuchse terminieren und da halt seine Energie entlädt. Oder eben auch dass ich ja Induktionen haben kann, auch wenn ich jetzt wieder in den industriellen Kontext gucke, da habe ich natürlich super viel Starkstromleitungen, die durch die Gegend gehen, die halt eben auch unterschiedliche Belastungen haben, weil die manchmal mal läuft oder nicht läuft, weil mal die eine Anlage läuft, mal die andere. Und das kann natürlich auch mein Strahlen, mein Rechner, ich kann dann halt auch anfangen, ein bisschen Wissen zu kippen, mit den echten Phasen. Das ist vor allem auch super schwer zu debuggen, wenn halt plötzlich irgendwie der Aufspeicherung halt sich anonymisiert ändert, kann ich natürlich kaum debuggen, weil ja wie will ich da so oder so, ich kann es ja noch mal monitoren, was sich da konkret ändert. Ein Punkt bei elektrischen Problemen ist auch, was man auch immer wieder beachten sollte, ist, dass der Rechner selber auch so eine Spannungsschwankung erzeugen kann. Ein berühmtes Problem ist zum Beispiel, dass wenn der Strom ausfällt, ich habe meinen ganzen Computerpool und ich mache den Strom wieder an und alle Rechner fangen an hochzufahren und schwuppen hoch sie ihn wieder raus. Weil natürlich alle Rechner am Anfang deutlich mehr Strom ziehen, weil sie diverse Lasten erzeugen, weil diverse Stromsparmechanismen noch nicht funktionieren, weil die mechanischen Bauteile erstmal alle in Strom gebracht werden müssen und so weiter. Und dann kann es halt sein, dass ich halt gerade durch das Einschalten noch mehr kaputt mache, als ich vorher hatte. Da muss man sich einen Stromplan machen, dass man nicht einfach nur diesen Hauptschalter wieder zurückwirft. So. Wasserdämmung ist auch klar, warum es für uns Probleme ist mit unserem Rechenzentrum. Klar ist ein ganz wichtiger Punkt, da sollte man auch mal einplanen, oder auch die ganzen anderen Störungen sollte man ein bisschen einplanen. Über dem Wasser kann relativ schnell gehen. Ich denke mal, gerade bei der Decke ist auch direkt das Dach. Das ist ja, bei relativ vielen Gebäuden so. Und insofern kann es auch relativ schnell passieren, dass da irgendwie noch ein Dach drin ist und es halt reintropft. Dann sollte man irgendwie auch ein bisschen Platz haben, dass man die Rechner zurechtfragen kann und nicht das Rechenzentrum zu der Folgestoff haben. Andererseits sollte man sich dann halt eben auch überlegen, dass man irgendwelche Warnmechanismen hat, dass halt eben bei einem Leitungsbruch nicht eben die ersten alles unter Wasser steht und dann Gegenmaßnahmen einleitet. So, Wasser kommt vor allem dann, wenn es brennt. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil da stehen wir dann halt sozusagen im Konflikt mit dem anderen Sicherheitsbeauftragten der Firma, nämlich dem, der für die betriebliche Sicherheit zuständig ist, der sagt, ich muss überall eine Sprinkleranlage rein, der für so viel brennendes Zeug geht ja gar nicht. Und ihr sagt, naja, dann können wir es aber wegschmeißen, wenn die Sprinkleranlage angesprungen ist. Insofern ist das halt ein sehr schwieriger Einbauprozess, weil insbesondere die Alternativen zu den Sprinkleranlagen, nämlich so eine CO2- oder Halonanlagen, haben nämlich auch diverse Nachteile, nämlich dass sie häufig gesundheitlich gefährdet sind, also man dann nicht einfach oder relativ schnell aus dem Bau raus muss, wenn die dann anspringt. Und das macht dann vielleicht der für den betrieblichen Sicherheit auch nicht mit, weil der gesagt hat, oder Admin ist dann irgendwie zu doll gefährdet, als wenn die plötzlich unter Wasser steht. Das ist halt wirklich ein schwieriger Aushandlungsprozess. Da sollte man vielleicht auch vorher, auch in Büroetagen halt vorher ausdiskutieren, wie sieht es aus, ist halt die gesamte Etage mit Sprinkleranlagen ausgestattet oder nicht zum Beispiel Bereiche, die ausgespart sind, wo man halt zum Beispiel eher auf Brandfeuerlöscher gesetzt hat oder nicht und dann dementsprechend auch vielleicht die Rechner so positionieren, dass sie nicht direkt unter dem Wasserstrahl stehen. So, ja, Rauch kostet jetzt unseren Rechner nichts, aber ist ja quasi die Vorform vom Rennen. Da sollte man einen ganzen Haufen von Sandmeldern installieren, wenn ich also ein Rechenzentrum habe. Oft genug ist so passiert, dass ich ja so ein Rechenzentrum in so einem häufig so einen Doppelboden habe, wo die ganzen Kabel unten drin liegen, die üblicherweise auch nicht so sortiert sind, wie sie im Lärm aussehen, sondern sehr häufig querlaufen, vielleicht auch noch so ein, zwei Kabel, die eigentlich gar nichts mehr tun oder die nur noch in der Steckdose hängen. Und das ist relativ wichtig, dass man da unten schon so eine erste Instanz hat, die einen Bescheid sagt, die da auf dem Maschinen geht, weil wenn die vor sich hinholen, dann die Kabel, dann kann man den Raum gar nicht mehr rein, weil der ganze Fußboden im Feuer steht. So, das ist jetzt hier in unserer Gegend glücklicherweise nicht mehr ganz so kritisch mit den Explosionen, sondern man trotzdem einplanen, wenn man halt eben gegen sein Rechensystem aufbaut, wo sowas doch tagtäglich passieren kann oder vielleicht auch sogar passiert, dass man halt eben seine Rechner so positioniert, dass sie halt nicht umkippen, wenn es rummacht vor der Türe, dass man die Wellen halt nicht an derselben Ort lagert, sondern wirklich einen anderen Ort sucht, der vielleicht auch entsprechend sicher ist. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen affig, aber sowas kann ja nicht nur passieren, weil da jetzt so ein Selbstmordattentäter vor der Tür steht, sondern es kann ja auch passieren, weil euer Rechenzentrum halt zu einer Raffinerie gehört, die natürlich auch nichts verdeckt explodieren kann. Insofern an solchen gefährlichen Orten oder auch bei anderen Orten, so, weil die Schwarzstoff so rumhantiert werden kann, sollte man dann halt vorher schon einen Plan haben, was passiert denn mit meinem Rechner, wenn hier eine betriebliche Störung ist und wie zum Beispiel, wie ist mein Rechensystem in die Lösung dieser betrieblichen Störung integriert. Wenn jetzt irgendwie der Typ von der betrieblichen Sicherheit gesagt hat, ja, das ist alles kein Thema, wenn hier irgendwie was knallt, schicken wir uns gegenseitig E-Mails, dann solltet ihr natürlich auch wissen, dass ihr nicht anfangen, euren Mail-Server auszutragen, aus Angst, dass er halt mit abbrennt. Und andersrum solltet ihr mit dem irgendwie aushandeln, dass der dann halt eben auch geeignete Maßnahmen einleitet, um eure Infrastruktur hier zu schützen. So, Erdbeben haben wir glücklicherweise auch nicht mehr so viele hier in der Gegend, außer jetzt gerade neulich im Saarland. Also insofern sollte man da eigentlich auch passende Maßnahmen sich raussuchen. So, das waren jetzt eigentlich viel mehr Sachen, die ja einfach so passieren. Jetzt zu Sachen, wo jemand doch eher schon ein bisschen was Bösartiges will, und zwar, ist da der beste Trick, die Hand jetzt an unseren Rechner ranzulassen. Also eine physische Zugangskontrolle zu machen. Die meisten Rechner aus dem Bereich, dass man einfach hier ist. Zugang zu einem Serverraum, stark reglementiert. Es fängt damit an, dass einfach nicht alle Schlüssel haben. Es geht dahin, dass da an dem Serverraum ein Fördner sitzt. Oder dass man sogar irgendwie Logbuch führt, wer alles in dem Serverraum drin war, wann er reingegangen ist, wann er rausgegangen ist. Und mal braucht da einen Schlüssel zu haben, dass halt man Modifikation zu das nachweisen kann oder dass man inzwischen einstellen kann, wer alles Zugriff hat und modifiziert kann. Das muss aber nicht ganz so weit gehen. Es reicht ja manchmal auch, dass man halt eben ein bisschen Vandalismusschutz macht, ne? Wie man zum Beispiel bei diesen ganzen Surf-Terminals, die hier in den ganzen Foyers rumstehen, gemacht hat. Das ist jetzt nicht, weil man annimmt, dass alle Menschen böse sind, aber einfach die Supportkosten sind deutlich niedriger, wenn man da direkt so eine Metalltastatur einbaut, als dass man eine Plastiktastatur einbaut, wo einer nur aus Versehen gegenlaufen muss und schon ist sie kaputt. So hat man halt was relativ Festes und kann sich halt ziemlich sicher sein, dass es auch unbeabsichtigte Beschädigungen, aber eben auch beabsichtigte Beschädigungen standhalten kann. Eine andere Sache sind Kabel. Das wird gerne auch übersehen. Wenn ich natürlich die zwei Gebäude miteinander verbinde, dann sollte das Kabel nicht irgendwie in 2 Meter Höhe laufen, wo ich noch mit dem Arm angreifen kann, sondern es sollte dann vielleicht auch irgendwie gesichert sein. Da brauche ich dann halt vielleicht eben auch, wenn es halt irgendwie was Gemeines ist, was ich da übertrage, wollte ich dann halt noch eine Absicherung abhören. Oder ich muss halt zumindest diesen Kabel, zum Beispiel mit dem Kabelkanal, den ich vielleicht auch geeignet sichere, dass halt so einfach zu öffnen ist, schützen. Ja, wegnehmen ist, glaube ich, in unserem Kontext ein relativ großes Problem. Hier verschwindet öfter mal irgendwelche Beamer oder ganz cool ist, kein Lehrgeräum. Gegenmaßnahmen da sind natürlich auch schon sowas, was halt eine Zugangskontrolle angeht, dass man halt eben, wenn auch kontrolliert, wer alles in den Raum reinkommt, weil nur dies produziert hat, die Menge der Leute, die einen Rechner daraus tragen können. Andersrum kann man eigentlich auch die Rechner stärker schützen, indem man sie halt eben zum Beispiel auch in den benachbarten Raum hinstellt und nur ein Terminal in dem Rechnerraum stehen lassen hat, was tatsächlich auch relativ einfach ist, oder indem man halt die Rechner auf dem physischen Raum verschwindet, sodass er nicht schwerer auszutragen ist. Ja, da unten steht es, der eigentlich der wichtigste Punkt ist, wir hatten jetzt hauptsächlich über die Infrastruktur geredet, aber die größte Schwachstelle sind natürlich die Endgeräte. Denn ich kann meinen Serverraum super absichern, wenn der Admin, wenn er zur Mittagspause geht, seine Rootshell offen lässt, dann ist dann natürlich alles kein Thema mehr, weil dann kann jeder, der vorbeikommt, in sein Büro reingehen, sich da hinsetzen, irgendwas konfigurieren. Und es gibt keinen Log, dass er im Serverraum war, und es gibt niemanden, der ihn gesehen hat, der im Büro war. Also insofern ist halt dieses Terminal, was der Admin benutzt, schon ein relativ einfacher Eingangsblock, aber eben nicht nur beim Admin, sondern auch bei normalen Nutzern. Denn wenn halt die Leute aus der Buchhaltung da ihr schönes Buchhaltungsprogramm offen lassen, während sie halt mit irgendwelchen Leuten quatschen gehen, dann kann man auch ganz schnell die Bewegung von einem Mann zum anderen schieben. Insofern ist das halt ein Teil von dem Sicherheitskonzept, dass man eindeutig einbaut, dass hier diese Bildschirme entweder nicht unbeaufsichtigt zu lassen oder zu sperren haben, oder die man über technische Maßnahmen einleitet, die zum Beispiel dafür sorgen, dass bei sehr kritischen Bereichen man eben einen Bildschirm nicht ungesperrt verlassen kann, oder man zum Beispiel mit einer Karte nun endlich versperren kann, die Karte als solche den Raum zu verlassen oder wie es zu betreten. Eine andere Sache sind Drucker. Ich denke mal, das wäre auch wieder so direkt, die wollen mit diesen schönen großen Druckern da. Die haben halt auch ein Verfahren integriert, dass sie heute eure Dokumente ausdrucken können. Hätten sie sowas nicht, wäre das natürlich ein sehr schönes Ding, wenn man dann nur ab und zu mal da vorbeigehen müsste, um die aktuellsten News- oder Aufgabenlösungen oder sonst irgendwas abzugreifen. Insofern sind Drucker eigentlich auch mal so ein gern genutztes Angriffsziel für so einen Angreifer, wenn er in das Bürogebäude reinkommt, da langwandern kann und sich der genützt in den Druck ersetzen kann und mal durchlesen, was da alles drin ist. Dagegen helfen halt so Maßnahmen, wie jetzt die Röntgendrucker haben, dass man halt eben jeder, der was druckt, halt eben explizit seinen Druckjob freigeben muss, indem man da vor Ort den Druckjob freigibt. Das kann natürlich den Arbeitsprozess deutlich behindern, wenn ich da jedes Mal hingehen muss und meinen Druckauftrag erst freigeben muss. Oder es kann man damit sichern, dass halt eben der Raum selber in der Drucker drin steht, weil gesichert wird und man halt die nur eine Anzahl Leute da Zugriff hat. Die dann natürlich dann aber alle wieder aus derselben Sicherheitskasse sein müssen. Es hilft dann halt nichts, dass der Chef da seine Dokumente druckt und alle Leute können da
drauf zugreifen auf den Drucker. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
Und in der Zeit geht es noch um die Datensicherung. Ein der mit größten Aspekte von dem Sicherheitskonzept. Wir hatten jetzt gerade auch sich darüber unterhalten, wie wir jetzt unsere IT-Infrastruktur generell so aufbauen, dass alles ein schöner wird. Und jetzt gucken wir uns die Datensicherung an. Datensicherung ist die Idee, dass ich auf irgendeine Art und Weise dafür sorgen will, dass ich halt Änderungen wieder rückgängig machen will. Und Änderung wird jetzt hier eigentlich primär als Verlust bezeichnet. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass eine Datei komplett weg ist. Es reicht ja schon, dass ich hier halt zum Beispiel mit einer anderen Datei überschrieben habe oder dass ich eine Änderung vorgenommen habe, die sie nicht wieder rückgängig machen lässt. Und schon steht mein User vor mir und sagt mir, ich hatte da irgendwie letzte Woche so ein tolles Excel-Dokument, das hat unser Masterplan für die nächsten 10 Jahre drin, das ist jetzt weg. Und jetzt eure Aufgabe, sie wiederherzustellen. Und da helfen dann halt eben Datensicherungsverfahren. Ein ganz wichtiger Punkt ist, man kann das natürlich nicht irgendwie hundertprozentig sicher machen, so ein Verfahren, weil es gibt immer irgendwelche Wege, wie man die Daten modifizieren kann, sodass man dann nicht wieder rückgängig machen kann. Das reicht halt schon, wenn man zum Beispiel täglich die Datensicherung macht, dass man dann innerhalb eines Tages kann man da kaum mehr was ändern, auch wenn es dann auch wieder Programme gibt, die dann halt wirklich jede Änderung dokumentieren und dann auch wirklich jede Änderung wieder einzeln rückgängig machen können. So, die wichtigste Idee bei den Backups ist, dass ich sie halt eher so als einen Bündel mache, mir eine Kopie von meinem Rechensystem mache und die ein bisschen eine Art zur Seite lege. Auch selbst wenn es halt ein anderer Rechner ist, der natürlich noch immer noch betrieben ist, aber dass ich halt irgendwie von dem Originalsystem trenne. Und dann habe ich nämlich diese Hauptfeatures, dass ich irgendwie gegen Feuer gesichert habe, solange halt eben meine Backups nicht direkt neben dem zu sichernden Rechner liegen oder zumindest in einer anderen Feuerzone liegen. Ich habe halt diese ganzen physischen Eingriffe auf meinen Rechner geschützt, bin aber auch gegen softwaretechnische Angriffe gesichert. Wenn jetzt ein Hacker mein System komplett auseinander nimmt und alle Daten löscht, habe ich immer noch meinen Backup, kann das halt wieder zurückspiegeln. Und die letzten beiden Punkte, also eben auch zufällige Programmfehler, wenn dann irgendwie meine Business-Anwendung über den Hammer läuft, dann kann ich das halt wieder auf den validen Stand zurücksetzen. Oder wenn halt irgendwie ein Benutzer aus Versehen seinen Masterplan löscht, dann kann ich den eigentlich auch wiederfinden in den Backups. Was heutzutage als Hauptmedium findet man eigentlich so Festplatten und Bänder. Bei kleineren Anlagen hat man CDs und DVDs. Bänder haben halt einen riesen Nachteil, die muss man irgendwie wechseln. Das macht man entweder mit Automaten oder, was heutzutage auch sehr modern ist, man stellt eine Maschine hin, die eigentlich am Ende lauter Festplatten enthält, aber gegenüber dem Sicherungssystem vorgibt, Quantenverteilung zu sein. Und damit halt eben diese Semantik der Bänder aufrechterhält, also dieses Austauschen der Bänder aufrechterhält, aber in Wirklichkeit auch so Festplatten unterbricht.
So, das haben wir schon, was alles schief gehen kann. Und wir gucken uns an, wie wir dagegen vorgehen können.
Das Wichtigste ist erstmal Schritt 1. Schritt 1 ist, wenn ich mein System aufgesetzt habe, sollte ich mich hinsetzen und davon eine Kopie machen. Hier Day-Zero Backup genannt, andere Sachen sind so Image. Die Idee dahinter ist, dass ich meinen Rechner, so wie er denn zum Beispiel physisch Schaden nimmt, ich ihn einfach mit dem Leitwerk nicht ersetzen kann, das Image einfach aufspiele. Und schon habe ich ein funktionierendes System. Nachteil von dem Verfahren ist natürlich, im Laufe des Betriebs des Rechners kommt vielleicht irgendwelche Dienste hinzu oder Dienste fallen weg oder ich kann es nur irgendwie um. Das müsste ich idealerweise halt in meinem Image oder meinem DSU-Backup halt auch nachziehen. Ansonsten installiere ich natürlich eine deutlich alte Version, die vielleicht gar nicht mehr zu meinem passt. So, das ist jetzt, denke ich mal, so mit die wichtigste Sicherung für euch als Systemadministratoren. Jetzt kommt die wichtigste Sicherung für den netten Nutzer. Und zwar sind das die drei Varianten hier: das Full Backup, das inkrementelle Backup und das differenzielle Backup. Die Idee ist, erstmal werde ich einfach bei dem ersten, wenn ich eine Datensicherung mache, neben einem alle Dateien, die meine Nutzer irgendwo hingelegt haben oder die ich für wichtig erachte, kopiere die auf einen anderen Rechner, kopiere die auf ein anderes Medium und fertig bin ich. Dann mache ich halt jeden Tag oder mache ich halt einen definierten Intervall in der Woche und so weiter und schon habe ich mir gleich meine Backup-Strategie entwickelt. Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, wenn ich wirklich jetzt jeden Tag mache und meine User haben irgendwie 10.000 Dateien auf ihrem Rechner drauf, wovon sie aber maximal die 10, 20 jeden Tag anpassen, dann sicherlich jeden Tag 10.000 Dateien, obwohl sie eigentlich gar nicht sagen, wer das hat, hätte die Aufsicherung von gestern nehmen können, wenn ihr natürlich sagen, dass es noch eine Datei ändert. Und da springt genau die nächsten beiden Verfahren ein, und zwar sagen wir fangen mit einer Vollsicherung an, ich kopiere mir alle Dateien rüber, die der Nutzer angelegt hat oder nicht für wichtig erachte, und dann gehe ich halt hin den nächsten Tag oder den nächsten Sicherungslauf und gucke mir an, was hat sich jetzt geändert. Und beim Differenziellen gucke ich mir an, also was hat sich alles geändert seit der letzten Komplettsicherung. Und beim Inkrementellen gucke ich mir an, was hat sich geändert seit der letzten Teilsicherung, also seit der letzten Inkrementellen Sicherung. Klingt erstmal gleich, hat aber einen Unterschied, kann man vielleicht relativ einfach dokumentieren an so einer Sicherungsstrategie, wie zum Beispiel machen sonntags immer ein Vollbackup und dann unter der Woche jeden Tag ein differenzielles oder inkrementelles Backup. Beim differenziellen und inkrementellen würde sich am Montag das gleiche weitergeben. Wir würden alle Dateien sichern, die am Montag dazugekommen sind oder die sich am Montag geändert haben. Am Dienstag sieht es schon anders aus. Am Dienstag würden wir differenziell alle Dateien von Montag und Dienstag gesichert werden, weil nämlich halt das Diff zum Vollbackup gemacht wird. Beim Inkrementellen würden wir das Diff nur zu dem letzten Inkrementellen machen, also würden wir nur die Sachen vom Dienstag sichern und damit natürlich wirklich ersparen, wenn die Leute halt auch an anderen Sachen gearbeitet haben, als sie am Montag gearbeitet haben. Der Nachteil beim Inkrementellen Sicherung ist aber, oder eben auch beim Differenziellen teilweise auch, ist, unser User ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, wenn er eine Datei vermisst oder irgendwie was zurückspielen muss, dass er uns sagt, diese Datei habe ich an dem und dem Tag das letzte Mal geändert, sondern er kann sich maximal noch daran erinnern, also irgendwie letzte Woche war sie noch da. Und jetzt müsst ihr in eurer Bandbibliothek nachschlagen und rauskriegen, auf welchen von den vielen Bändern, die jetzt umliegen, ist denn jetzt die letzte aktuelle Version von dieser Datei von dem User. Wenn ich nur Vollbackups mache, ist das relativ einfach. Wenn er sagt, irgendwie letzte Woche war sie noch da, nehme ich einfach ein Band irgendein von letzter Woche oder das am dichtesten vor dem von dem vermuteten Termin liegende. Guck drauf, ist die Datei noch drauf? Ja, geht diese runter, ist die Datei schon weg, wie ich die manchmal den Tag davor und irgendwann finde ich es dann schon. Bei der inkrementellen Sicherung wird es halt deutlich komplizierter. Ne? Der sagt mir irgendwie, also letzte Woche war es noch da, also gehe ich hin, muss mir das Band von Freitag nehmen, das ist aber wirklich nur die Änderung von Freitag drauf. Freitag hat er nichts dran geändert, gehe ich mal zum Montag oder zum Donnerstag, guck da rein, hat auch nichts geändert, gehe zum Mittwoch, guck da rein, hat auch nichts geändert, die gehen dann immer so weiter Tag für Tag vorwärts, bis ich dann auch nicht irgendwann bei meinem Vollgesang angekommen bin. Da muss das Ding ja drin sein. Trotzdem geht es schon deutlich länger als unsere Backups angegeben. Beim Differential geht es dann natürlich deutlich schneller, weil ich muss eigentlich nur zwei Ränder hier angucken. Ich muss mir das eine Band angucken, wo das komplette Differential drin ist, nämlich das von Freitag. Das sind alle Enden der Woche quasi drin. Entweder ist es damit dabei, wenn dann das halt innerhalb der Woche gehandelt, oder ist halt im letzten Vollbackup drin, dann war es halt die letzte Änderung deutlich davor. Das macht das Differential deutlich einfacher, aber halt nicht zu den Kosten von mehr Speicherverbrauch bei der Sicherung. So, was jetzt für euch das Schönste ist, müsst ihr selber überlegen. Was wir jetzt schon gerade so ein bisschen skizziert haben, ist, dass idealerweise man Sachen miteinander kombiniert. Regelmäßig Vollbackup kombiniert mit entweder Differential oder Differential. Was man also auch noch machen kann, ist eine ganz abgefahrene Strategie, dass man sagt, auch mit dem machen. Sonntags Vollbackups, bis Mittwoch macht die Inkrementelle, am Mittwoch mache ich dann nochmal Differenzielles und dann mache ich von Mittwoch an wieder Inkrementelle, um die Suche auch mal wieder ein bisschen runterzukriegen. Aber mein Tipp an der Stelle ist, haltet es einfach und mit so komplizierten Sachen kann man eigentlich auch wieder nicht gebrauchen.
So, bevor ihr jetzt alle geht, habe ich noch eine Folie und zwar so ein Beispiel für eine Sicherungsstrategie, die halt so ein bisschen thematisch ist. Die Idee ist halt, dass ich halt einerseits ganze Jahre nach hinten gucken will und dann die Granularität quasi mit dem Horizont abnimmt. Also ich kann halt einerseits in Jahresschritte nach hinten gehen, andererseits kann ich halt im Monatsschritt jetzt vom innerhalb des aktuellen Jahres nach hinten gehen und dann kann ich halt eben innerhalb des Monats auch noch im Tagesschritt, wird dann einfach differenziell gelöst, tageweise nach hinten gehen. Das hat dann halt den Vorteil, dass ich halt deutlich weiter nach hinten gucken kann, allerdings mit immer schlechterer Auflösung. Also wenn das irgendwie mal eine Datei irgendwie nur vom 3. Mai bis zum 18. Mai existiert hat, dann wird die keiner Sicherung drin sein, also wird sie nicht in dieser Mai-Sicherung mit drin sein. Andererseits, wenn sie dann halt irgendwie im Mai überlebt hat, ist sie damit drin und ich kann sie dann da auch wieder herholen, kann ihn ja zum Beispiel für Dokumentationszwecke eben auch Jahre zurückgehen und sagen, also wie sah denn jetzt unsere Datei vor 3 Jahren aus, da hat sie doch noch funktioniert, dann kann man da mal reingucken, was hat sich denn jetzt in den letzten 3 Jahren geändert.
So, das ist aber wirklich das Letzte. Nee, eins habe ich noch.
Ich beeile mich. Also, der letzte Tipp an der Stelle ist noch, Tandem-Backups zu machen. Da ist die Idee, dass ich halt nicht nur eine Strategie habe. Üblicherweise mache ich ja eine Strategie, die ich halt mit einer Bandserie durchführe. Und dann packe ich entweder diese Bandserie in mein C oder packe die sonst wohin. Hat aber irgendwie das Problem, dass wenn ich irgendwie einen aus dieser Serie verliere, gerade wenn es inkrementell ist, dann zerhaue ich mir in meine Serie. Andererseits muss ich also ein bisschen aufpassen mit dem Weglegen. Da ist halt die Idee, dass ich halt so ein Tandem-Backup mache und ich einfach 2 Serien einfüge. Das kann ich jetzt entweder machen durch massive Overhead, indem ich halt 2-mal sichere und dann die einen Bänder in den Serie und die anderen Bänder da hinbringe. Oder indem ich halt einfach wirklich das verzahnt mache, also ich führe halt irgendwie Serie A in meinen ungeraden Monaten aus und Serie B in meinen geraden Monaten und habe dadurch zwar 2 in sich geschlossene Bandserien, die ich halt unterschiedlich ende, die einen in die eine Safe-Richtung und die andere in die andere Safe-Richtung, aber trotzdem nur denselben Sicherungsaufwand.
Beim Wiederherstellen habe ich natürlich einen deutlich höheren Aufwand, weil ich ja dann immer das passende Dings finden muss. So.
Was mache ich jetzt mit meinen ganzen Ländern? Ganz wichtig ist der 2. Punkt. Ich sollte eine Buchhaltung führen. Hört man öfter mal von diesen Horrorgeschichten, die hat das gerade dokumentiert, wie kompliziert es ist, eine Datei wieder herzustellen. Wenn ich da jetzt einfach nur so einen wilden Stapel mit lauter Ländern habe, auf denen dann vielleicht irgendwie ab und zu mal so ein Kürzel draufsteht, aber in der Weise gar nichts draufsteht, dann dauert das natürlich noch signifikant länger. Und insbesondere wenn dann zwischendurch auch noch der Betreuer wechselt von der Rechenanlage, dann ist vielleicht gar nicht mehr klar. Also ganz wichtig, Dokumentation von den Datenträgern, die vielleicht halt eben auch in die Serien, diese Zusammenfassenheit zum Beispiel in dieselbe Liste einsortieren und an denselben Ort lagern. Und das macht die Sache schon deutlich einfacher. Eine Idee ist, die ganzen Sachen halt vielleicht an einem geografisch anderen Ort zu lagern. Also wenn dann halt wirklich an meinem Geschäftsstandort alles schief geht, dass ich dann noch eine Sicherung habe, mit der ich mein System wieder aufsetzen kann, weil halt eben aus einem anderen Standort, vielleicht an dem anderen Standort eben eher diese langfristige Sicherung, diese monatlichen oder jährlichen nur vorhalten, weil wenn dann wirklich mein ganzes Büro abgebrannt ist, dann habe ich genug Sorgen und reicht es auch, wenn ich halt auch meine Dateien, die an Jahren sind, zugreifen kann. Der Punkt mit der Verschlüsselung ist eigentlich ganz wichtig, weil man sollte nicht vergessen, dass so ein Sicherungsband am Ende alle eure Informationen in einem Band zu mitnehmen bereithält. Das ist natürlich ideal für den Angreifer. Das ist nicht ideal für euch, wenn dieses Band wirklich mal verloren geht. Das ist eigentlich auch das, was man am häufigsten jetzt bei Heise Mystica liest, ne, dass irgendwelche Sicherungsbänder verloren gegangen sind, weil da die alle Dateien einfach so klein sind. Eine Idee wäre es natürlich verschlüsseln. Das ist so lange eine gute Idee, solange halt das Handling des Schlüssels noch relativ einfach ist. Das wird dann halt blöd, wenn der Schlüssel halt im selben State liegt wie die Bänder, dann hilft der Schlüssel nichts, dann kann man sich den auch sparen. Wenn der Schlüssel halt wieder nur im Kopf des Admins vorherrscht, dann ist das auch relativ gefährlich, weil sobald der Admin halt weg ist aus der Firma oder falls ihm der Login mal was zustößt, kann man in seine ganzen Mannsicherungen.
So, und damit sind wir schon bei dem Punkt, den Köln auslassen will. Ich wollte mir noch mal kurz auf ein paar rechtliche Aspekte eingehen, aber das überlasse ich dem Herrn Professor nächste Woche und wir sehen uns dann am Donnerstag hier in der Woche.